Nach einem Monat Pause sind meine Podcasts klabautercast.de, liedkultur.de und mein Blog maha-online.de endlich wieder online. Was war geschehen? Ja, ich habe einen Server bei der Firma Hetzner und dort wird eine Festplatte im RAID-Betrieb betrieben. Und offensichtlich war eine dieser beiden Festplatten eben, das ist also RAID 1, wo eine immer auf die andere spiegelt, eine der beiden Festplatten war schon seit längerem nicht ganz okay, was man aber nicht so richtig merkt, wenn man keine Tests durchführt, weil die andere ja da einspringt. Und so um den Jahreswechsel herum fing dann auch die andere Festplatte an, irgendwie Schwierigkeiten zu machen, sodass ich also tatsächlich feststellte, dass da was nicht richtig funktionierte. Ich habe dann Anfang Februar von Hetzner einen Hardware-Test durchführen lassen. Dabei ist halt herausgekommen, dass beide Festplatten defekt waren. Ja, und dann konnten wir die Festplatten, den Server gar nicht mehr starten, nicht mal im Rescue-Mode. Und ja, dann mussten wir auf ein Backup zurückgreifen und habe ich zum Glück das so eingestellt, dass es wöchentliche Backups gibt. Nur aufgrund der Festplattenschäden war das jüngste zur Verfügung stehende Backup vom 8. Januar. Wir hatten aber jetzt schon Februar und ich musste nun sehen, wie halt diese Fehlzeit wiederhergestellt wird. Überhaupt alles wieder einzurichten war nicht so ganz leicht. Zum Glück habe ich da ja Hilfe von X-Andy und Christian Mann, die auch beide sehr geholfen haben und eben auch versucht haben, alles wieder herzustellen. Und dann haben wir es also endlich geschafft, jetzt Anfang März alles soweit herzurichten und ja, die Server wieder zum Laufen zu kriegen. Ich hoffe auch, dass jetzt alles funktioniert. Wenn irgendwo noch Dateien nicht richtig funktionieren oder so, können wir die natürlich auch wieder herstellen. Wir haben ja nicht nur das Backup, sondern es gibt natürlich auch noch das ganze Rohmaterial, was dann nochmal durch Auphonic durchlaufen könnte. Ich habe auch die Shownotes alle, also es gibt hier schon noch eine Menge Redundanz, nur soll eben alles auch wieder so sein wie vorher. Und das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, viel Spaß bei den Podcasts. Wir werden jetzt natürlich auch noch Podcasts etwas schneller veröffentlichen, weil ich natürlich in der Zwischenzeit nicht faul war und weiter gepodcastet habe, sodass jetzt gleich eine ganze Reihe von Podcasts folgen werden. Und ich werde mir auch wahrscheinlich mittelfristig eine andere Lösung für das Content Delivery Network überlegen, weil ich natürlich solche Zwischenfälle nicht mehr haben möchte. Und vielleicht gibt es da wirklich bessere Lösungen. Für Anregungen bin ich natürlich immer dankbar, überhaupt für Feedback. Und ja, ich hoffe, alle Hörer haben jetzt weiterhin Spaß und natürlich geht es weiter mit dem Podcast. Bis dann. Ja, willkommen zu Liedkultur, 35, Liedkultur 35, über Star Trek. Und der Titel lautet Ins All. Ich nehme ja immer sehr schöne Wörter und All finde ich einfach so ein tolles Wort, weil All eben tatsächlich All bedeutet, also alles. Und das Universum eben, das ist halt eine Lehnübersetzung für Universum. Aber erstmal die Gäste vorstellen. Ja, Alex, hallo Alex.
Hallo.
Und Björn.
Hallo.
Ja, wer seid ihr eigentlich? Alex, stell dich mal kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist.
Ich würde mich jetzt mal vorstellen als Alex in Klammern Schisma, denn das ist mein Benutzername in einem Star Trek Wiki, eigentlich würde ich sagen in dem Star Trek Wiki, selbstverständlich. Memory Alpha.
Memory Alpha, ja, das müssen wir dann gleich in die Shownotes reinpacken, da wäre dann schon sozusagen die erste Shownote fällig, glaube ich. Ja, genau. Ha. Ja, genau. Super. Also ich hoffe, dass auch ein paar Leute mitmachen bei den Shownotes.
Die gibt's wie immer unter der bei shownote.es, shownot.es. Genau. Und du machst also mit bei diesem Wiki und du bist da auch irgendwie schon so ziemlich von Anfang an dabei, ne?
Na, lange. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat. Mhm. Und eigentlich mache ich mehr oder weniger so Hausmeisterarbeiten und schreibe auch manchmal ein bisschen was. Aber ich kann nicht besonders gut schreiben.
Wieso heißt es eigentlich Memory Alpha?
Bitte?
Warum heißt es eigentlich Memory Alpha?
Oh, Memory Alpha ist der Name einer Datenbank auf dem... Nein, es ist eigentlich der Name eines Asteroiden, auf dem sich eine Datenbank befindet. Mhm. Oder Planetoiden. Die Hauptdatenbank der Föderation ist.
Aha. Und gibt es auch Memory Beta?
Ja. Ich glaube, das geht noch weiter.
Also, geht noch weiter?
Es geht noch...
Es geht bis Gamma, wenn ich mich richtig
erinnere. Ich glaube, es gibt noch Gamma...
Also was sind da die Unterschiede?
Vielleicht sind das nur Backup-Server oder sowas.
Höchstvermutlich, ja, genau.
Ja, dann
es gibt tatsächlich auch einen Wiki namens Memory Beta und das ist dann das erweiterte Canon-Wiki, aber ich glaube, da sind wir dann schon in Detailfragen, die man später
klären könnte. Aha, die müssen wir später klären. Okay. Ja, Björn, stell du dich mal vor.
Genau, ich bin Björn und bin auch in der Memory Alpha aktiv seit einigen Jahren und dort unter dem Namen Bravo Mike bekannt. Und genau wie Alex /Schisma bin ich da als Admin und unterwegs und mache auch, wenn ich da aktiv bin, hauptsächlich Hausmeisterarbeiten oder kleinere Schreibarbeiten, aber in der Materie auf diesem Weg verknüpft.
Ja, also hier sagt gerade einer, also Gustik im Jabba sagt gerade zu mir, nein, bei Memory Beta geht es um die Bücher, denn es gibt nicht nur Filme, sondern auch Literatur. Ja, Gustik, wir werden darauf zu sprechen kommen. danke trotzdem für den Hinweis. Ja, gut. Und Björn, du kennst dich sogar noch besser aus, ne? Denn Alex guckt immer so zur Bestätigung zu dir rüber.
Nein, ich weiß nicht. Nein, wir ergänzen uns, glaube ich, relativ gut. Wir sind beide schon ziemlich lange Star Trek Fans und haben beide, glaube ich, schon eine ganze Menge gesehen, gehört, gelesen.
Aha. Ja. Naja, ich muss ja sagen, diesmal ist es ein gutes Thema für mich, weil ich auch alle Serien, also alle Filme, alle Serien gesehen habe. Nur Deep Space Nine habe ich nicht wirklich gemacht.
Das ist schade, das ist die beste von allen.
Aha, das ist dann gut, dann ergänzen wir uns wunderbar. Weil ich halt bei Deep Space Nine bin ich halt, das war mir zu, soll ich sagen, das erinnerte mich zu sehr an so Lindenstraße oder so, irgendwie nur im Weltraum. Ne? Und das war nie mein Ding. Also von daher, also ich brauchte dann doch immer so ein bisschen auch Action und so eine Story und irgendwie sowas. Und naja, gut, aber wie gesagt, können wir noch darüber sprechen. Also es gibt mehrere Serien und es gibt viele Filme. Und wir haben uns halt überlegt, normalerweise fangen die Leute ja immer so an, dass sie die einzelnen Serien vorstellen, hintereinander weg. Und das ist dann irgendwie langweilig. Achso, es gibt andere Podcasts über Star Trek und die machen das so. Da müssten wir eigentlich auch nochmal eine Liste machen. Und da vielleicht kann das auch jemand von den Hörern im Pad hinkriegen, dass wir halt vielleicht nochmal die anderen Podcasts, die es so gibt, oder gibt es bestimmt eine Seite im Wiki. Genau.
Ich bin dran.
Ah, du bist dran. Sehr gut. Ja. Genau, da schreibt Gustik auch genau meine Meinung, dies ist die argentinische Telenovela von Star Trek. Das werden wir nachher thematisieren. Gut. Aber wie gesagt, normalerweise macht man das so anhand der Serien und wir wollten es halt mal anders machen und da hat Alex vorgeschlagen, wir könnten doch eigentlich mal, oder war es Björn, der es vorgeschlagen hat, Alpha, Beta, doch. Fällt mir gerade auf. Also es kam jedenfalls der Vorschlag, dass wir das mal anders machen, nämlich so wie die eigentliche Chronologie des Star Trek-Universums ist. Naja, die eigentliche Chronologie ist natürlich schwierig, wenn es Zeitreisen gibt und Zeitsprünge und Paralleluniversen und sonst was alles. Aber irgendwie wollten wir Anno Domini 1993 anfangen. Ne?
Ja, genau, weil 1993 passiert etwas, das wir alle nicht mitbekommen haben, das aber ein wichtiger, sagen wir mal, Punkt in der Geschichte der Menschheit ist. Mhm.
Und der wäre?
Das wäre der Ausbruch der Eugenischen Kriege.
Mhm.
im Prinzip sowas Ähnliches wie der Dritte Weltkrieg, auch wenn es dann später noch einen richtigen Dritten Weltkrieg gibt. Aber die eugenischen Kriege, die in den 90ern auf der ganzen Welt geführt sind, sind eigentlich ein Konflikt, in dem genetisch verbesserte Menschen, die sogenannten Augments, versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen und die Menschheit zu unterwerfen. Mhm. Und wie gesagt, das ist 1993 und das ist eigentlich der Punkt, an dem man sagen kann,
hier haben wir ein fiktives Universum.
Genau.
Scheinbar. Also ich hoffe. Also zumindest in der Hinsicht. Das Jahr 1993 lag, als dieser Story-Arc erfunden wurde, noch in ferner Zukunft, im Jahr 1965.
Mhm. Das heißt so 25 Jahre.
Ja, ja, man dachte nicht, dass diese Serie so lange Bestand haben würde.
Naja, das konnte auch niemand vorhersehen. Ja. Ja.
Und ich glaube, da hat man sich auch nicht groß drüber Gedanken gemacht, was bis dahin passiert. Es ist ja zum Beispiel auch witzig, dass dadurch, dass dann viele Sachen gedreht wurden von den Serien, als es noch die Sowjetunion gab, die dann aber in der Zukunft spielen, wir davon ausgehen, dass die Sowjetunion auch noch im 24. Jahrhundert existiert.
In irgendeiner Form.
In irgendeiner Form, aber es gibt sie noch. Das heißt, wir reden sowieso spätestens ab 1990, könnte man eigentlich sagen, von einer komplett anderen Zeitlinie.
Mhm. Mhm.
Die Eugenischen Kriege 1993 sind aber vielleicht deswegen für auch die Leute, die sich jetzt nicht ganz so detailliert mit Star Trek auskennen, ganz interessant, weil dort trifft zum ersten Mal jemand in Erscheinung eine Person, dessen Name relativ bekannt ist, auch Leuten, die erst spät mit Star Trek sich beschäftigt haben, nämlich Khan Noonien Singh, der ja auch der Hauptantagonist im letzten Star Trek Film ist, der letztes Jahr in die Kinos gekommen ist. Das heißt, das ist ein Bogen, der immer wieder aufgegriffen wird, der ein wichtiges Ereignis ist in der Star Trek Geschichte und der auch von den Machern und Fans auch tatsächlich immer wieder als der Punkt betrachtet wird, an dem man zurückgehen kann.
Ah ja, der tritt 1993 in Erscheinung.
Zum ersten Mal, exakt.
Also er hat, ich würde sagen, er ist auf jeden Fall Inder.
Ja.
Er betrachtet sich selbst als was? Krieger? Irgendein Krieger?
Krieger.
Nein, ich meine, es gibt einen Namen für diese.
Ja.
Und auf jeden Fall hat der... ich würde sagen, verfügt über überlegene physische Kraft. Ich weiß nicht, er scheint immun auf Strahlung zu sein. Zumindest kann man sein Blut benutzen, um Strahlenschäden
zu neutralisieren
oder so.
Und er hat auf jeden Fall, und dafür ist er eben sehr berühmt, nicht nur körperlich überlegene Kräfte, sondern auch einen absolut überlegenen Intellekt.
Mhm.
Und deswegen maßt er es sich an, die Menschheit zu unterwerfen und der wahre Führer zu sein, dem, auf den alle hören sollen.
Aber es gibt zu dieser Zeit scheinbar viele von denen, von seiner Art.
Genau.
Und die verstreiten sich ganz schnell untereinander und
wie das öfter mal so ist.
Mit den Mächtigen. Und so sind diese Kriege halt auch schon 1996 vorüber. Und Khan beziehungsweise seine engeren Anhänger sind verschwunden, scheinbar, zu dieser Zeit.
Und tatsächlich ist es dann so, dass gut 100 Jahre später, im Jahre 64,
zwischen 65 und 70.
Ja, die USS Enterprise unter Kommando von Captain James T. Kirk ein unbekanntes Raumschiff findet und auf diesem Raumschiff befindet sich Khan Noonien Singh. Und somit tritt er dann tatsächlich im ersten Mal in Kontakt mit dem, was man so als klassisches Star Trek kennt. Kirk, Spock, die Enterprise sollte, glaube ich, eigentlich jeden ein Begriff sein. Das ist fast so wie Eva und Adam und die Bibel inzwischen Allgemeinwissen in der westlichen Welt, würde ich fast sagen.
Ja, genau. Genau.
Die nähere Zukunft wird dann aber auch leider nicht viel schöner. Wir haben also es steht jetzt in der näheren Zukunft noch der Dritte Weltkrieg bevor, leider. Wer genau da die Akteure sind, ist uns leider nicht so richtig bekannt. Wir wissen nur, dass Soldaten in diesem Krieg mit Hilfe von Drogen gefügig gemacht werden.
Mhm.
Und das ist wohl eine östliche Koalition oder sowas. Ja. Einer der Akteure in dem Krieg wird eine östliche Koalition sein.
Ich glaube, über den Krieg selbst wissen wir gar nicht so viel. Wir wissen bloß, dass es danach ein postatomares Schreckenszeitalter gibt. Und das ist ja schon mal ein Begriff, mit dem wir lieber nicht so viel zu tun haben wollen. Postatomares Schreckenszeitalter. Und das wird dann wohl, glaube ich, wirklich schlimm. Aber es ist gleichzeitig auch die Zeit, in der die Menschheit die wichtigste Entwicklung macht, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Mhm. Und die wäre?
Nach dem Ende des Dritten Weltkriegs hat ein junger Wissenschaftler aus Montana,
USA, ja, genau,
die eine Idee für einen überlichtschnellen Raumantrieb.
Der Warp-Antrieb.
Und er benutzt eine, also wir wissen nur, dass er 2061 zum ersten Mal erfolgreich seinen Warp-Antrieb testet. Und dann, zwei Jahre später, 2063, einen Testflug damit macht, der von einer außerirdischen Zivilisation beobachtet wird. Mhm. Die sogleich dann den sogenannten Erstkontakt mit der Menschheit herstellen.
Ja.
Dieser Tag wird in den kommenden Jahrhunderten gefeiert auf der Erde.
Mhm. Das wird im Prinzip der wichtigste Feiertag der Menschheit, denn das ist der Punkt, an dem die Menschheit zum ersten Mal feststellt, dass es Außerirdische gibt. In diesem Fall treffen sie auf die Vulkanier.
Am 5. April 2063.
Und damit ändert sich eigentlich alles, denn ab ja, jetzt sind wir nicht mehr allein. Ab jetzt beginnt unser Aufbruch ins All.
Wir sind nur einer von den ganzen Fischen in der Galaxie, die nämlich voll mit Leben ist, wie wir dann feststellen.
Aha.
Und es gibt überall Leben, die den, also Lebewesen, Zivilisationen, Kulturen, die der menschlichen sehr ähnlich sind, mysteriöserweise.
Überraschend
ähnlich. Ja, überraschend ähnlich. Bequem ähnlich.
Mhm. Ja, so kann man es gut sagen.
Und die Vulkanier, denen wir da begegnen, zum Beispiel, die sehen ziemlich aus wie Menschen, haben nur
spitze Ohren
und V-förmig zulaufende Augenbrauen.
Mhm.
Was es jetzt durchaus auch bei manchen Menschen gibt. Also ganz so verschieden sind wir dann doch nicht.
Ja. Und also sie grüßen sich auf eine ganz, sie haben praktischerweise fünf Finger, wie Menschen. Und sie haben eine Geste, bei der sie den kleinen und den Ringfinger vom Mittel- und Zeigefinger abspreizen. Diese Geste ist der vulkanische Gruß.
Ja.
Und unter Fans auch, also ein Symbol, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja, das ist auch.
Und diese Geste wird halt am 5. April 2063 durch einen Vulkanier ausgeführt. Und da Saffron Cochran scheinbar nicht so richtig geschickte Finger hat, was vielleicht auf seinen übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen ist, hat er ihm dann halt die Hand gegeben.
Ja, also wie die Amerikaner halt so sind.
Ja. Ja, muss man aber sagen, es braucht auch ein bisschen Übrigen, das hinzukriegen. Ich glaube, ich scheitere immer noch.
Es gibt da diese Geschichte, dass...
kann man aber üben.
Es gibt da diese Geschichte, dass...
Hatte ich ja schon als Kind üben können. Dass Leonard Nimoy, meine Generation ist da schon geimpft.
Es gab da diese Geschichte, dass Leonard Nimoy, also der Darsteller von Spock, der Originale, dass der das auch nicht konnte und der es immer heimlich hinter seinem Rücken vorbereitet hat mit beiden Händen.
Wobei es auch dazu die Erklärung gibt, dass er den Gruß selber erfunden
hat.
Er hat
den ganz nebenbei auch
abgewandelt aus einem jüdischen Segen, den er aus seiner Synagoge kannte. Da wird nämlich diese Handbewegung zum Segen durch den Rabbi vorgenommen.
Aha, und, aber nicht so.
Nee, ich glaube, der Daumen ist anders gehalten. Es ist eine von mehreren Gesten, die im jüdischen Segen angewendet werden.
Ja.
Das heißt, selbst da sind sie uns dann doch nicht ganz so fremd, die Vulkanier, bei ihrem Gruß.
Ja.
In den folgenden Jahren wird die Menschheit viele Raumschiffe aussenden, um den Weltraum zu erforschen und zu kolonisieren.
Und dann sind wir relativ bald auch schon, wenn man dies so vorgeht, bei dem, was wir dann aus der produktionslogisch gesehen letzten Serie des Star Trek-Universums kennen, nämlich aus der Serie Star Trek Enterprise. Und die spielt nämlich in den 60er Jahren, 50er Jahren des
22.
Jahrhunderts und verfolgt die Abenteuer, möchte man gerne sagen, des ersten großen Deep Space Raumschiffes der Menschheit, der Enterprise NX-1. Mhm. Und damit sind wir, da wir uns ja entschieden haben, chronologisch vorzugehen, interessanterweise ganz am Ende angekommen, denn das ist tatsächlich die letzte Serie, die als Prequel produziert herausgekommen ist. Und diese Abenteuer erzählt, wie die Menschheit zum ersten Mal so viele neue Spezies trifft, die uns dann aus anderen früheren Serien ganz selbstverständlich vorkommen. Mhm.
Mhm. Ja.
Zu dem Zeitpunkt sind uns auch die Vulkanier eine Verbündete. Mhm. Auch wenn viele Leute meinen, sie würden uns technologisch zurückhalten.
Mhm. Ja, das ist so eine
Verschwörung. Sie würden auf uns aufpassen und
genau.
Was die Vulkanier auch mehr oder weniger zugeben, denn wir sind aus ihrer Sicht relativ barbarische, unterentwickelte Wesen, die ein klein bisschen Führung brauchen. Sonst richten wir nur Unfug an, wenn wir Fremde treffen.
Wir haben noch nicht ihre Logik akzeptiert. Genau, ja. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, würde ich auch sagen, die vulkanische Philosophie, weil es gibt da verschiedene, also ich habe immer den Eindruck, in Star Trek gibt es zumindest aus den 60ern diese Sicht, dass es Menschlichkeit gibt und dass es im absoluten Gegensatz dazu Logik, Emotionslosigkeit gibt.
Ja, ich glaube,
Logik und Emotionslosigkeit wird immer.
Das ist ja das Entscheidende. Es ist so ein bisschen die Verwechslung von Logik mit irgendeinem Prinzip. Logik ist ja eigentlich nur ein Hilfsmittel zum richtigen Schließen. Mhm. Und die Vulkanier verbinden das mit der absoluten Abschwörung von allen Emotionen und versuchen alle ihre Entscheidungen vollkommen emotionslos, sondern alleine durch logisches Schließen aus den Gegebenheiten zu fällen. Und das steht natürlich immer wieder stark dargestellten Kontrast zu der menschlichen Angewohnheit, sich auch ab und zu mal von den Gefühlen leiten zu lassen. Mhm. Und
wobei Spock das ja auch tut, ne? Der lässt sich ja auch von Gefühlen leiten.
Spock ist eigentlich ein Kind zweier Kulturen. Er ist nämlich halb menschlich und halb vulkanisch. Ja, Menschen und Vulkanier können Kinder haben zusammen. Mhm. Auch wenn das in unserem jetzigen, zu der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, erzählerisch, da ist es noch nicht bekannt, beziehungsweise es ist auch nicht ohne technische Hilfe möglich.
Exakt, genau. Und es führt dann sogar, als das erste Kind geboren wird, das eine vulkanische Mutter und einen menschlichen Vater hat, ist das ein Riesenskandal, der dann auch zu einem großen Chaos und Unruhen führt. Denn das ist dann quasi auch eine Grenzüberschreitung. Das ist das erste menschliche Kind mit verschiedenen Spezies Eltern. Das wird politisch instrumentalisiert, wie das leider öfter mal der Fall ist, aber es ist interessant, die Perspektive zu sehen und dann vielleicht auch wieder tröstend, dass das später ganz normal wird. Also Spock ist als Sohn einer menschlichen Mutter und eines vulkanischen Vaters vollkommen akzeptiert und anerkannt. Und wir treffen später auch zum Beispiel eine Hauptfigur aus der Serie Star Trek Voyager, Belana Torres, ist halb klingonisch, halb menschlich. Das sind immer wieder Verbindungen, die auftauchen, die ja auch sehr schön zeigen, dass die Spezies miteinander auskommen, sehr gut sogar miteinander auskommen, wenn Kinder entstehen.
Ja, klar. Das wird ja dann auch, ist ja dann auch so, dass diese Vermischungen der einzelnen Spezies dann auch immer mehr zunehmen. Ne? Da gibt es ja auch nicht, also ja nicht nur durch Fortpflanzung, sondern da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ne?
Genau, ja. Also einfach, man wächst zusammen, die Welten wachsen zusammen,
ja, klar.
Man trifft sich, man bildet eine einzige zusammenhängende Kultur, könnte man
fast sagen. Wir werden vom Weltbürger zum galaktischen Bürger.
Oder intergalaktisch.
Naja, intergalaktisch nicht, nein.
Intergalaktisch nicht?
Nein. Der Warpantrieb ist zwar ziemlich schnell, aber eine Reise in eine andere Galaxie ist damit technisch nicht alltäglich zumindest.
Aha, aber das kommt doch noch irgendwie. Naja, wir sind ja erst im 22. Jahrhundert. Genau. Ja. Da muss ich jetzt hier
der Aufbruch der Enterprise ist im Jahr 2151. Mhm. Sollte eigentlich später stattfinden, wenn es nach den Vulkanien geht. Aber auf der Erde stürzt in diesem Jahr ein klingonisches Shuttle ab. Mhm. Und die Menschheit oder die Sternflotte, eine Raumfahrtorganisation, eine militärisch organisierte Forschungsorganisation, entscheidet, dass sie den Klingonen an Bord, Klang, auf seinen Heimatplaneten zurückbringen möchte. Und
wir reden damit quasi über einen zweiten Erstkontakt, nämlich zum ersten Mal, dass ein Mensch einen Klingonen trifft und umgekehrt. Mhm. Und die Klingonen sind ja, glaube ich, nach den Vulkaniern eindeutig die zweitbekannteste und zweitwichtigste Spezies im Star Trek-Universum. Mhm. Und sie sind lange Zeit erbitterte Feinde der Menschheit und ihrer Verbündeten.
Ja, genau. Also und der Föderation.
Genau, und damit wird dieser Konflikt gelegt, der dann eigentlich über, ich sag mal, gut 200 Jahre die Geschichte der Föderation sehr prägt.
Mhm. Mhm. Einen kalten Krieg, könnte man sagen.
Genau, es ist so eine Art kalter Krieg, der teilweise auch heiß wird. Also wir haben immer wieder zwischendurch kriegerische Konflikte. Teilweise auf einzelnen individueller Ebene, teilweise große Schlachten. Und damit kommen wir dann eigentlich auch in Bereiche der höheren Politik, die dann nicht ganz so leicht zu durchschauen sind. Denn tatsächlich wird uns dann erklärt in der Serie Star Trek Enterprise, dass dieser Anfang des Konflikts Teil der Verwicklung in den temporalen Kalten Krieg ist, der tatsächlich nicht wirklich was mit den Menschen des 22. Jahrhunderts zu tun hat, sondern in Wirklichkeit geführt wird in den Interessen von extradimensionalen Wesen.
Unter anderem
extradimensionalen Wesen aus ganz verschiedenen Jahrhunderten, aus dem 27. Jahrhundert, dem 29. Jahrhundert, die mithilfe von Zeitreisetechnologie gegeneinander kämpfen und in verschiedenen Zeiten ihre Agenten aussenden.
Und eine davon ist eben das Jahr 2151 und die folgenden Jahre. Und es ist ein Handlungsbogen von Enterprise, also der Serie.
Durchaus der dominierende Handlungsbogen der Serie bis kurz zum Ende. Aber damit ist dann auch wieder ein anderer Aspekt von Star Trek angetroffen. Wir können jetzt sagen, wir reden über das Jahr 2151, aber in Wirklichkeit reden wir gleichzeitig über sehr viele andere verschiedene Dinge auch, weil alles miteinander verknüpft und verbunden ist. Und eigentlich wir uns nicht mal so festlegen können, worüber wir jetzt eigentlich reden.
Ja. Also die Enterprise beginnt also mit einem zweijährigen Mission oder so. Einfach mal, sagen wir mal, in das Schwarze des Universums hinein.
Zweijährige?
Sie trifft am Ende der Reise fliegen sie halt zur Erde zurück.
Moment, in welchem Jahr sind wir jetzt?
2151.
Ja, da sind.
Da gibt es dann einen.
Von 51 bis 55 steht hier.
Ja, das sind mehrere Reisen. Also, das ist quasi so ein. Es scheint so, als ob sie so eine Art großen Kreis fliegen.
Ja.
Also, es wird in verschiedenen Episoden immer wieder gesagt, jetzt sind wir übrigens 72 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und wenn man das verfolgt, dann kommt man tatsächlich auch rein, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt immer weiterfliegen, bis 150 Lichtjahre weit weg und dann langsam wieder umdrehen.
Mhm. Und da wir
das sind die ersten beiden Staffeln der Serie. Genau.
Und da wir tatsächlich über das erste Schiff der Menschheit sprechen, das solche weite Wege in so kurzer Zeit zurücklegen können, kann man wirklich davon sagen, sie gehen dorthin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen
genau.
ist.
Genau, obwohl das ja, glaube ich, das Motto der späteren Serie ist.
Genau, und dieses Schiff, die spätere Serie, die USS Enterprise, NCC 1701, die ist dann tatsächlich 5 Jahre unterwegs, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, das ist dann so verschiedene Zeiträume für Missionen. Mal sind sie 2 Jahre unterwegs, mal 5 Jahre unterwegs. Die Voyager wird später fast 70 Jahre vor sich haben, das dann aber deutlich abkürzen und eher wieder zurück sein. Aber das sind Zeiträume, in denen die Raumschiffe fremde Welten erkunden und eben tatsächlich Spezies, Kulturen treffen und mit einem wissenschaftlichen Auftrag versuchen, das Weltall den Menschen näher zu bringen.
Mhm. Ah ja.
Und in der Zeit werden auch viele Standards gesetzt für Dinge, die wir in späteren Serien, also die früher produziert werden, als alltäglich anerkennen. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt ist die sogenannte erste Direktive, the Prime Directive. Es ist scheinbar Teil der Außenpolitik der Föderation oder der Sternflotte, sich nicht in Angelegenheiten anderer oder auch anders entwickelter, also ich würde jetzt ungern sagen, niedrigerer Zivilisationen einzumischen.
Mhm. Ja, es gibt ein relativ eindeutiges Benchmark-Kriterium. Haben sie Warp-Antrieb oder nicht?
Ah ja.
Also wenn sie Warp-Antrieb haben, dann geht man davon aus, dass sie es auch durchaus ertragen können, Aliens zu treffen. Mhm. Aber wenn sie die nicht haben, dann
sind sie noch nicht bereit.
Dann sind sie einfach noch nicht bereit.
Aha. Ja, jetzt ist aber, soweit ich weiß, ist aber, also diese Prime Directive kommt ja aus dem 22. Jahrhundert, spielt dann aber offenbar auf dem Raumschiff von Captain Kirk gar nicht mehr so eine große Rolle.
Ja, Captain Kirk ist ein Cowboy.
Ja, ja.
Ich glaube, er ist sich schon bewusst, dass es die Prime Directive gibt, aber
manchmal beruft er sich auch darauf, am liebsten verstößt er dagegen.
Ja, ja. Er hat eine sehr eigene Maßstäbe dessen, was richtig ist, und ist sehr entschlossen dabei, auch zu tun, was er für persönlich richtig hält, egal
was. Das ist auch Teil seiner Persönlichkeit oder seines Charakters, dass er sich gegen Autoritäten durchsetzen möchte.
Mhm. Ja, stimmt. Das wird ja dann auch immer wieder thematisiert, auch in den Filmen, wie wir wissen.
Genau, ja. Außerdem etabliert sich in der Zeit auch Technologie, die wir heute noch nicht haben. Das wird ganz toll. Neben dem Warp-Antrieb hat die Menschheit zu dem Zeitpunkt nämlich auch einen Materietransporter, also eine Technologie, mit der man Gegenstände und Lebewesen mit sehr geringem zeitlichen Aufwand und hohem Energieaufwand von einem Ort zum anderen teleportieren kann.
Ja.
Das wird im Grunde nur das wird scheinbar nur auf Raumschiffen benutzt, so richtig, weil es da halt bequem genug ist und wahrscheinlich, vielleicht auch, weil einfach eine große Energiequelle in der Nähe ist.
Mhm.
Und aber Menschen haben zu dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen Angst davor, und das ist ja auch ganz schön gruselig, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, das geht ja auch schief.
Das geht ja auch ganz gerne mal schief.
Da gibt es ja verschiedene, ich erinnere mich da so an verschiedene Schwierigkeiten.
Es gibt auch tatsächlich noch Leute, die noch 100 Jahre später sich am liebsten nie beamen lassen. Also ich erinnere mich an Dr. Pulaski, die, glaube ich, auch gesagt hat, sie lässt sich nicht beamen.
Ja, Ärzte sind sowieso.
Ärzte sind tatsächlich ein bisschen in Star Trek sind die Ärzte meistens die am meisten Probleme mit Wissenschaft zu tun haben und irgendwie so ein bisschen traditioneller eingestellt sind. Warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Ja, ja. Na gut, also zu den Ärzten können wir ja nochmal kommen, da gibt es ja auch ganz verschiedene, aber dann sind wir schon wieder viel weiter. Mhm. Also ich glaube, wir sollten erstmal in der Chronologie weitermachen. Mhm.
Was gibt es noch so an Technologien in der Zukunft?
Natürlich haben die normalen Computer, wie wir sie schon kennen, weitere Fortschritte gemacht. Wir reden dann über die ersten, auch Tricorder kommen langsam ins Spiel, also Sensorpakete, die alles Mögliche herausfinden können, wenn man nur einmal kurz über den Gegenstand wischt, den man
untersuchen will. Also in der Form, also es kommt so daher, wie würde ich mal sagen, jetzt ein Smartphone zum Beispiel.
Die Tricorder sind aber da im 22. Jahrhundert ziemlich klobig.
Ja, ja. Ja, ja. Da gibt es scheinbar so eine Art Retro-Trend irgendwann.
Die sind auch noch, die werden immer noch klobiger dann später. Immer.
Genau, im 23. Jahrhundert sind sie noch klobiger und haben große Drehschalter.
Genau.
Flipschalter.
Ich erinnere mich auch an eine Folge aus dem 23. Jahrhundert, wo dann irgendwie, dann brauchen sie Informationen über einen Planeten und dann kommt dann Lieutenant Uhura da mit so einer, ja, sieht aus wie so eine VHS-Kassette, also ein Riesending in Orange. Und dann schieben die das da in den Computer und dann erscheint da so einfache Schrift auf dem Bildschirm, die überhaupt keine Speichermenge verbraucht.
Tatsächlich, es gibt es im...
Ich denke, was ist da noch auf der Kassette?
Im ersten Pilotfilm scannen sie tatsächlich auch einen Planeten und dann sieht man, wie ein Stück Papier aus einem Drucker rauskommt, wo Informationen über diesen Planeten, den sie gerade gescannt haben, draufstehen.
Ja. Es gibt eine Folge in der Serie aus den 60ern, Raumschiff Enterprise in Deutschland, wo dann ein Asteroid getroffen wird im Weltall und um Informationen über den zu erhalten, holt Spock ein in Leder gebundenes Buch aus der Bibliothek und schlägt es auf und schaut nach, was da über den Asteroiden drin steht. Das sind, glaube ich, Sachen, die wir uns heutzutage schon kaum noch vorstellen können.
Ja, das ist wirklich sehr retro. Also das kann ich mir heute kaum
vorstellen. Es gibt tatsächlich auch so einen Moment in der Serie, die du nicht gesehen hast, Deep Space Nine, wo jemand einen alten Tricorder sieht aus der Zeit, der jetzt noch 100 Jahre in der Zukunft liegt, nebenbei.
Naja,
und der sieht halt so ein bisschen, ein Ledergerät, ein ledergehülltes Gerät mit einem gewölbten Bildschirm und sie sagt, ach, ich liebe dieses dieses Retro-Design.
Ja, ja.
Dieses klassische schwarze Design oder ja, sowas sagt sie.
Ja, vielleicht sind es tatsächlich alles Designentscheidungen, denn wir haben viele der Dinge, die dann später uns in Star Trek alltäglich erscheinen, treten tatsächlich zum ersten Mal auf im 22. Jahrhundert, Mitte des 22. Jahrhunderts. Das sind das Beamen, Tricorder, auch Dinge wie Phaser zum Beispiel. Also,
und was ganz Tolles, was jetzt, zu diesem Zeitpunkt Linguisten noch nicht unnötig macht.
Nicht gar.
Nein, aber es erleichtert ihre Arbeit vielleicht. Nämlich, es gibt eine Technologie, mit der, also die für Menschen und Außerirdische hin und her übersetzt, ohne dass man diesen Unterschied noch bemerkt. Es ist eigentlich nur, ich würde sagen, bequem für Drehbuchautoren und auch für Geschichtenerzähler, weil es ja ein bisschen anstrengend ist, wenn man für eine Episode einem fremden Volk begegnet und dann erstmal sich zwei Stunden lang damit beschäftigen müsste, wie die jetzt eigentlich miteinander kommunizieren. Genau. Praktischerweise sprechen alle Außerirdische in Star Trek so wie Menschen mit dem Mund durch Laute.
Ja. Fast alle. Fast
und sie haben eine Technologie, also die Menschen und scheinbar jeder scheint eine Technologie zu haben, die Sprachen selbstständig analysieren kann und für die Benutzer automatisch alle übersetzen.
Ja. Und dann praktischerweise nicht nur übersetzt, sondern auch in der Stimme und im Tonfall der jeweilig sprechenden Person die Worte hörbar macht.
Ja, das funktioniert, funktioniert aber nicht immer. Manchmal braucht man dann
tatsächlich. Das wissen wir ja nicht. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Denn wenn die Klingonen dann Klingonisch sprechen, dann haben sie einen anderen Tonfall.
Ja.
Und das ist auch eine andere Stimme. Und
dann fragt sich also auch, warum Stimme, das nicht verstanden wird.
Die Stimme wird verändert. Also zumindest, wenn man es auf Deutsch sieht.
Ach so.
Ja, klar.
Ja. Und es gibt ja auch so Sachen wie einige charakteristische Begriffe, die nicht übersetzt werden. Also auch wenn ein Klingone sonst verständlich spricht, Kapla wird selten übersetzt. Das sind eben so typische klingonische Begriffe.
Naja gut, also wenn ein Österreicher oder Süddeutscher Servus sagt, wird auch nicht in Hallo übersetzt, sondern wird auch Servus beibehalten.
Aber der Vergleich mit Klingonen und Österreichern kam jetzt von dir nicht
bei uns.
Natürlich.
Also. Natürlich.
Ja, ja. Kriegervolk.
Ja. Kriegervolk, ja.
ja. Aber es ist tatsächlich so, wie Alex gerade schon gesagt hat, dass wir in dieser Serie, die im 22. Jahrhundert steht, noch eine Übersetzerin haben, die immer zuerst versuchen muss, die Sprache zu verstehen. Computer unterstützt sicherlich, aber letztendlich die Übersetzungsleistung noch eine rein menschliche ist. Und das ist dann eine Entwicklung, die es später nicht mehr gibt, sondern später auch selten thematisiert wird. Ab und zu wird es mal thematisiert.
Also dann ist es aber auch wirklich ein Schwerpunkt der Episode.
Dann ist es tatsächlich auch immer nur, wenn es ein Problem gibt, dass es nicht funktioniert. Aber und das führt dann so zu absurden, auf die Spitze getrieben, gibt es die eine Episode aus der Serie Star Trek Next Generation, das nächste Jahrhundert auf Deutsch, in der man ein Volk trifft, das nur in Analogien und Bildnissen spricht. Und da hat der Folge Darmok, und der Universalübersetzer hat anscheinend kein Problem, die Analogien und Bilder zu übersetzen, aber sie verständlich zu machen, ist dann wieder die menschliche Leistung.
Stimmt, das fand ich auch eine schwierige Folge aus linguistischer Sicht, das geht eigentlich gar nicht.
Ein sehr interessantes Konzept, man fragt sich, wie die Kinder das dann lernen sollen.
Ja, oder genau, wie sie sich dann gegenseitig diese Bilder erklären.
Genau, ja, also...
Stimmt, aber ich erinnere mich an die Folge. Das war nicht überzeugend aus dem
Wenn das ein Fachmann sagt.
Für mich war es eigentlich ausreichend, würde ich sagen.
Ja, okay.
Das war eine schöne Charakterfolge, fand ich.
Aber es gibt zum Beispiel auch andere Probleme mit außerirdischen Völkern. Es gibt zum Beispiel ein Volk, das wird nur einmal erwähnt, aber es ist sehr anders als jetzt alle anderen Völker. Das sind die Sheliak, die eine ganz andere Sprache haben, die scheinbar ganz anders als eben die Sprache, die Sprachen, die das restliche Universum spricht. Und da stellt es sich dann halt schwierig heraus, einen Friedensvertrag mit denen herzustellen, weil sie ganz genau diesen Vertrag erfasst haben wollten, was denn die Bedingungen des Vertrages sind. Und deswegen ist dieser Vertrag extrem lang geworden. Und extrem viele Paragraphen und Sonderfälle und alles muss ganz genau erklärt werden.
Ja. Oder eine andere Folge trifft man dann eine Spezies, die sehr viel mit Körpergesten arbeitet. Das ist eine Voyager-Folge, die Tak-Tak sind das, glaube ich, die Probleme haben, wenn man sich beispielsweise im Gespräch unbedarft die Hand irgendwie ins Gesicht legt, dann ist das schon eine tödliche Beleidigung, die zum sofortigen Abbruch aller Gespräche führt.
Ja, gut, das ist natürlich auch eine Sache, die man auf der Erde nicht unbedingt machen sollte. Da gibt's auch, also wir kommen da immer mit so einem westlichen Selbstverständnis her, aber es gibt halt wahnsinnig viele Tabus und Beschränkungen, auch gerade mich ja mal so ein bisschen mit Samoanisch beschäftigt und mit anderen exotischen Sprachen, und da gibt's halt sehr viele Sachen, die gehen einfach nicht. Ja. Ne? Also gerade bei Gesten muss man sehr vorsichtig sein, weil die möglicherweise irgendwas Sexuelles bedeuten oder so, und dabei wollte ich nur gestikulieren und dem Kellner in meinem exotischen Restaurant per Geste mitteilen, dass ich zahlen möchte. Und hab da gerade eine schwere Beleidigung von mir gegeben. Ja, nee, das kommt vor. Deshalb also bitte, wenn man nicht weiß, lieber
die Hände ruhig halten.
Lieber die Hände ruhig halten, genau.
Die Enterprise beginnt
und nicht auf Tische setzen. Auf Tische setzen ist in vielen Kulturen absolut Tische tabu. Setzen. Ja, also ich wollte das nur mal sagen. Ne? Also ich kenne da auch so manche Leute, die sich erstmal auf den Tisch setzen, und das kommt nicht gut.
Es gibt da zum Beispiel auch die Kretasianer, die zum Beispiel auch der Crew der Enterprise begegnen und die sich auch immer sehr schnell beleidigt fühlen. Ich glaube, in jeder Episode, in der sie vorkommen, fühlen sie sich beleidigt und sie haben aufwendigste Entschuldigungsgesten. Mhm. Und es ganz das Wichtigste scheint zu sein, dass man sich immer schön bei ihnen entschuldigt.
Ich glaube, da gab es ein Problem, dass der Hund des Captains an ein heiliges Kulturgut eine Marke gesetzt hat.
Oh.
Und das hat gar nicht gut die diplomatischen Beziehungen weiterentwickelt zwischen Menschheit und Kretasanern.
Mhm.
Da sind dann quasi drei Spezies involviert, wenn man das so sehen will. Die Menschen, die Kretasaner und der Hund, der dann für die beiden anderen alles verdirbt. Sicherlich auch unabsichtlich.
Ja. Haustiere gibt es, glaube ich, auch nur auf der Enterprise.
Und
ich glaube, die anderen, also Tribbles sind ja irgendwie so Tiere, da weiß man nicht so genau. Aber sonst
gibt es Haustiere. Viele Tiere.
Ja. Data hat eine Katze.
Ja, Spot.
Männlich, ja. Mal weiblich.
Okay. Und die Kretasianer zum Beispiel empfinden es als ungehörig, in der Öffentlichkeit zu essen. Das ist eine sexuelle,
Kannst du die Kretasianer gleich mal Pad hier eintragen, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie man die schreibt.
Ja.
Das kommt ja auch dazu. Ich habe bei der Serie auch eigentlich immer nur, die 23. im 23. Jahrhundert Spiel habe ich ja als Kind nun gesehen. Genau. Da habe ich mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie man das alles schreibt.
Aber ich glaube, da können wir dann jetzt langsam auch mal hinkommen.
Ja,
das dürfte das berühmteste und bekannteste sein, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts produzierte und ausgestrahlte erste Star Trek Serie.
Ja.
Die im Rückblick heutzutage eigentlich immer die Originalserie genannt wird. Mhm. Also die Serie hieß im Englischen einfach Star Trek.
In Deutsch Raumschiff Enterprise.
Genau. Die erinnere ich mich halt. Die habe ich noch die ersten Folgen in Schwarz-Weiß gesehen bei meinen Großeltern. Weil ich war dann am Wochenende manchmal bei meinen Großeltern, weil meine Eltern ins Theater wollten und so. Und da gab es dann, glaube ich, samstags im Vorabendprogramm 18.30 Uhr oder so. Da gab es dann.
Möglich auf ZDF damals.
Ja, genau.
Auf die öffentlich-rechtlichen.
Da gab es öffentlich-rechtlichen.
Science-Fiction ausgestrahlt.
Undenkbar.
Am Anfang und danach, da wurden ja Sendungen noch nicht unterbrochen, gab es auch noch die Mainzelmännchen, also Werbung.
Ja.
In Schwarz-Weiß, also wenn ich daran zurückdenke, da Schwarz-Weiß-Fernsehen, das ist aus heutiger Sicht irgendwie, war für mich dann lange nicht klar, also dieses ganze Problem mit den Red Shirts und so war mir gar nicht klar, weil man das natürlich in Schwarz-Weiß nicht sehen konnte.
Oh, und in der deutschen Fassung alles kaputt übersetzt wurde.
So graue.
Das ist aber schade eigentlich, weil die Serie sehr schön bunt ist.
Eigentlich ist sie sehr bunt.
Sehr bunt mit drei großen Uniformfarben, also Rot, Gold und Blau sind die Farben, in denen die Uniformen gehalten sind. Mhm. Und auch die Welten, auf die sie kommen, haben meistens einen roten Himmel. Und
Man könnte sagen, das Jahr 2265 ist so das Jahr 1965 des 22. Jahrhunderts.
Genau, ja. Genau.
Ja. Und das geht dann 3 Jahre, diese Serie. Und tatsächlich haben wir aber, das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, in dieser Zeit 5 Jahre, in denen die Enterprise unterwegs ist, in ihrer Mission, unter dem Kommando von Kirk und seinem ersten Offizier Spock und dem treuen Begleiter Bones, auf Deutsch Pille genannt, also der Schiffarzt Dr. Leonard H. McCoy.
Obwohl die Übersetzung gar nicht so schlecht ist. Also nee. Bones zu übersetzen ist halt schwierig, aber jetzt den Knochen zu nennen oder so, das wäre nicht gut gewesen. Und das war, mit der Pille, das war schon eine gute Übersetzung.
Also zumindest die technischen Übersetzungen sind immer sehr schlecht. Also nicht verständlich. Also also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit englischsprachigen Fans, die konnten mir mehr über die Technik der Originalserie sagen, weil das alles Sinn gemacht hat im Original. Also einigermaßen.
Ja.
Und in der deutschen Version dann irgendwelche Floskeln da eingebaut wurden, statt das sogenannte Technobabble.
Es wurde schlicht teilweise dann einfach ignoriert und stattdessen haben Kirk und Spock irgendein Witzchen gemacht, was dann auch einen gewissen Humorwert hat, wenn man die Serie anschaut und dann vergleicht mit dem, was im Original gesagt wurde, aber auf jeden Fall.
Ah ja, ja, den Vergleich habe ich halt nie gemacht, weil wirklich die erste war halt für mich, weil ich da ja Kind war, war halt auf Deutsch.
Ja.
Und dann später Picard habe ich dann auf Englisch gesehen. Das war aber auch keine Schwierigkeit, weil das ja doch ganz unterschiedliche Welten sind. Und ja, also klar. Ja, also wir sind jetzt da noch Mitte des 23. Jahrhunderts.
Genau, wir sind jetzt Mitte des 23. Jahrhunderts und erleben also, wie Kirk, Spock und die Crew der Enterprise das fortsetzen, was Archer und die erste Enterprise ziemlich genau 100 Jahre zuvor getan haben. Sie treffen auf Klingonen und haben Konflikte mit denen. Sie treffen auf Romulaner, eine andere wichtige Spezies aus dem Star Trek-Universum, die dort erfunden wird, relativ prominent auftritt. Und das passiert natürlich, wenn man es realgeschichtlich betrachtet, alles immer vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs, der zu der Zeit sehr dominiert ist. Also wir haben viele Episoden, die die politischen Geschehnisse der damaligen Welt aufgreifen. Wir haben aber auch sehr viele Episoden, gerade in der Originalserie, die einfach losgelöst von irgendwelchen Dingen eine hübsche Geschichte erzählen.
Das ist Monster of the Week, also.
Genau, Monster of the Week. Das ist eben das,
was Monster of the Week?
Jetzt, in dieser Episode, taucht mal ein neues Volk auf, mit dem man eine neue schöne Geschichte erzählen kann, die nie wieder erwähnt werden und die auch eigentlich völlig irrelevant sind für andere Geschichten.
Es ergibt sich natürlich so ein bisschen einfach aus der Logik eines Raumschiffs, das jede Woche an einem anderen Planeten ist. Und jede Woche wohin kommt, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Und natürlich fliegt man dann nicht eine Woche später wieder zurück, weil dann ist man ja schon mal da. Dann ist es ja nicht mehr spannend.
Das würde ja dem Motto des Raumschiffbesatzung widersprechen.
Genau.
Ja, genau.
Und dadurch kann man eine Menge erzählen. Mal sinnvollere Geschichten, mal weniger sinnvolle Geschichten.
Naja, das Interessante ist eigentlich bei diesen alten Geschichten, auch wenn ich die jetzt mir nochmal anschaue, was ich auch eigentlich zu selten tue.
Es lohnt sich, kann man auf jeden Fall nochmal anschauen.
Es sind ja immer Auseinandersetzungen auch mit den Problemen der damaligen Zeit. Also es geht oft ja auch um Fragen wie, ja, Öko, also sehr viel so Öko, Fragen kommen davor, obwohl ja die eugenischen Kriege ja noch gar nicht bekannt waren. Also das kommt häufig vor, also irgendwas mit Umwelt und so. Es kommt auch dieser ganze, so diese Beat Generation und freie Liebe und Drogen und so kommen
auf jeden Fall
deutlich vor immer. Man muss ja vorstellen, das Ganze ist ja, die sitzen ja alle, die Drehbuchautoren in Kalifornien, wo es gerade abgeht mit der Hippie-Bewegung. Ich glaube, das schließt sich da auch nieder.
Ja, und natürlich haben wir auch dann den Kalten Krieg, hatte ich ja schon erwähnt, der immer mal wieder aufgegriffen wird, teilweise sehr drastisch. Entweder einfach dadurch, dass die Klingonen die Russen spielen und dann eben der Krieg so ausgetragen wird, oder dass man eben auf einen Planeten kommt, der genau dasselbe hat, einen Kalten Krieg. Und dann kann man sich schön moralisch darüber stellen und von außen sagen, dass das alles ziemlich dumm ist, was natürlich letztendlich ein Kommentar immer ist für unsere Welt. Oder auch Rassismus. Es gibt eine Episode, die sehr viel Aufsehen erregt hat. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es für die 60er Jahre nicht selbstverständlich war, dass ein Mitglied der Besatzung, nämlich Lieutenant Uhura, eine Frau war, Offizier war. Frau und Offizier ist an sich schon mal interessant. Und dann schwarz.
Naja.
Wir haben,
ja, das war in den 60er Jahren mit Sicherheit ein echt richtiger Tabubruch.
Genau, und dann gibt es eine Folge, in der sie und Kirk sich küssen. Und diese Folge wurde tatsächlich in einigen amerikanischen Bundesstaaten lange Zeit nicht ausgestrahlt, weil man gesagt hat, das geht nicht, das ist unzulässig.
Ja. Tatsächlich war die erste produzierte Star Trek-Folge, die aber nicht ausgestrahlt wurde, weil sie nur ein Pilot war, der nicht akzeptiert wurde. Die Folge heißt The Cage. Da wurde diese ganze Raumschiffbesatzung nochmal, also da wurde die zum ersten Mal konzipiert. Es war, sie ist ein bisschen anders, als man sie heute kennt. Der Captain ist Christopher Pike. Sein erster Offizier ist eine Frau, die, was wahrscheinlich in den 60ern seltsam klang, total logisch und emotionslos ist. Und Spock gibt's da auch, aber der, ich glaube, seine ganze Rolle bestand darin, satanisch auszusehen. Warum auch immer.
Spitze Ohren.
Er hat spitze Ohren und vollkommen zulaufende Augenbrauen. Und dieser ganze Pilot, ich kann ihn ja mal raussuchen, wurde dann zurückgewiesen, weil er, also ich glaube, die weibliche Erstoffizier war ein Faktum. Und auch der ganze Plot war den Produzenten wohl zu intellektuell.
Aber war da nicht irgendwas angelehnt an diesen Film Forbidden Planet?
Ja, man könnte meinen, es wäre von Forbidden Planet inspiriert worden sein.
Es gab gewisse Parallelen. Also tatsächlich ist natürlich Star Trek, kann man ganz grundsätzlich sagen, immer ein Produkt, das wir heutzutage als was wahrnehmen, was ganz stark die Populärkultur beeinflusst hat und viele Leute beeinflusst in ihrem Denken und ihren kreativen Produkten, aber natürlich damals in den 60er Jahren genauso viele Sachen aufgegriffen hat. Also ganz legendär ist tatsächlich, dass Shakespeare immer wieder vorkommt, Motive aus Shakespeare immer wieder vorkommt, und dann haben wir zum Beispiel in einer Episode die drei Hexen, die prophetisch vorauswerfen, oder wir haben eine Episode, die tatsächlich damit beginnt, dass Hamlet auf der Bühne aufgeführt wird und dann der weitere Verlauf der Episode ein bisschen daran Anlehnung nimmt. Also Star Trek ist auch immer ein Produkt, das verschiedene Dinge aufgreift und fortsetzt. Und dann gerne natürlich auch andere Science-Fiction-Bereiche.
Ja. Naja, klar. Ja. Ja, also wollen wir noch mal kurz vielleicht, bevor wir diese Serie wieder verlassen. Also James T. Kirk, warum hat er so einen komischen Namen? Tiberius heißt er, ne?
Ich glaube, ich sage seinem Großvater mütterlicherseits und nach seinem Großvater väterlicherseits benannt worden.
ja.
James Tiberius Kirk. Das ist keine besondere Geschichte dahinter.
Man könnte vielleicht erwähnen, dass als er tatsächlich am Anfang anders hieß, also als sein Grabstein einmal zu sehen ist, steht dort die Mittelinitiale R. Wird nicht genau erklärt, warum er später Tiberius heißt. Vielleicht war es ein Fehler auf dem Grabstein. Kann ja sein.
Sowas kommt vor, ne?
Grabsteine besonders ärgerlich.
Auf irgendeinem Planeten, wo sie billig hergestellt werden.
Genau. James Tiberius Kirk. Leonard H. McCoy hat auch eine Mittelinitiale, die gar nicht erklärt wird. Die ist einfach da. Und dann, aber ich glaube, das ist ja bei den Amerikanern üblich. Da würde es eher auffallen, wenn er keine hätte. Die haben alle drei Namen. Und
naja, klar. Da muss man immer eine Mittelinitiale haben. Genau.
Ja.
Ja, gespielt von William Shatner, von dem ich immer geglaubt habe, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Und das war er. Also ich glaube auch wirklich, in Star Trek spielt er schlecht. Ich glaube, der ist erst als Schauspieler gereift nach Star Trek. Denn ich habe ihn dann ja wieder gesehen in Boston Legal. Und ich muss wirklich sagen, großartig.
Ja. Aber
gut, der spielt da auch sich selbst. Das Cowboy-Spielen hat ihm vielleicht nicht so gelegen.
Das William Shatner ist natürlich eine Persönlichkeit, mit der man immer wieder zu tun hat. Er hat ja dann später auch angefangen, Regie zu führen. Der fünfte Star Trek-Film ist unter seiner Regie entstanden.
Welcher war das noch gleich?
Am Rande des Universums.
Wo Captain Kirk Gott trifft und ihn widerlegt.
Könnte man zusammenfassend sagen.
Also natürlich trifft er nicht Gott, sondern ein Wesen, das sich als Gott ausgibt. Aber der Einzige, der es merkt, ist Captain Kirk.
Kurzum, der Film wurde von Gene Roddenberry als so schlecht empfunden, als dass er nicht als berücksichtigt werden sollte in der Zukunft.
Ja, okay.
Ja. Aber William Shatner ist natürlich trotzdem jemand, der das Bild von Star Trek ganz ungemein geprägt hat.
Ja,
Kirk
ja.
ist derjenige, an den wir denken, auch wenn Kirk heutzutage schon von anderen Schauspielern gespielt worden ist. Also gerade in den neuen Kinofilmen ist es ja dann offensichtlich nicht mehr William Shatner. Der ist schon ein bisschen zu alt, um den jungen Kirk zu spielen. Aber er ist der, an den wir denken, genauso Leonard Nimoy, den vorhin Alex schon erwähnt hatte, als Spock. Das sind die Menschen, die uns bringen.
Ja, Gut, klar. Obwohl ich ja sagen muss, Picard ist auch nicht zu vernachlässigen. Ich meine, das prägt dann vielleicht die nächste Generation.
Mhm. Okay. Und Picard, Patrick Stewart, der ihn spielt, der ist ja nun anerkanntermaßen wirklich ein sehr guter Schauspieler. Ein guter Schauspieler.
Ich glaube auch, inzwischen ist Shatner das auch.
inzwischen.
Also nur bei diesem, der steht da manchmal so hohl rum da in diesem.
Weiß nicht, wie und das er hat da. So eine ganz komische Art zu reden, die auch oft parodiert wird.
Ja, das stimmt.
Die zum Glück in der deutschen Übersetzung ein bisschen rausgefallen ist. Also, ich glaube, im englischen Original ist das dann schon ein bisschen auffälliger.
Ja, wir können noch zur Wissensverbreitung dazufügen. Der hat auch einen Film gemacht, einen Schwarz-Weiß-Film auf Esperanto.
Ja.
Einen ganz schlechten Esperanto, weil das ganz englisch ausgesprochen wird. Und zum Teil auch, wissen die nicht, wie man die Buchstaben auf Esperanto ausspricht, dann klingt das irgendwie ganz anders.
Tatsächlich, gab es bei sowas.
Das ist schiefgegangen.
Es gibt ja auch eine konstruierte Sprache in Star Trek, die nicht im Star Trek-Universum konstruiert ist, sondern in unserem Universum, nämlich das Klingonisch.
Genau.
Da hat der Produktionsmitarbeiter eine Sprache konstruiert, die...
Ja, auf die können wir gleich noch kommen. Ich wollte noch gerade was zum Esperanto sagen. Ja. Es gibt auch noch andere Science-Fiction-Filme, wo Esperanto vorkommt. Also zum Beispiel Gattaca.
Ja.
Allerdings Gattaca nur im Original, nicht in der deutschen Synchronfassung. Warum man das da weggelassen hat, weiß ich nicht. Die Durchsagen in der Firma werden alle auf Esperanto gemacht. Und da ist es richtig gut. Also die hatten einen Sprachberater dabei, der dafür gesorgt hat, dass das Esperanto funktioniert. Und bei Incubo, diesem Film mit Shatner, der ist halt low budget, so nur 78 Minuten, also man erträgt es, ist zwar ganz auf Esperanto gedreht worden, aber eben leider ohne richtigen Sprachberater. Das ist halt völlig daneben gegangen.
Genau dasselbe passiert ja eben bei Star Trek auch. Die Sprache Klingonisch wurde zwar entwickelt,
ja,
aber grundsätzlich falsch ausgesprochen scheinbar in den Filmen und so. Mhm.
Deswegen ist es ein bisschen schwierig, anhand der Filme die Sprache erlernen zu wollen.
Ja.
Weil man leicht Irrtümern aufsetzt.
Aber man kann es lernen. Also der Mark Okrand, der die Sprache entwickelt hat, hat ja auch einiges publiziert dazu und andere auch. Und das ist lernbar. Das Interessante daran, ich habe das schon im letzten Podcast gesagt, aber da ging es um Doctor Who, das interessiert natürlich die Star Trek-Freunde nicht so sehr.
Doch, würde ich so nicht sagen.
Also jetzt hier nochmal für die das nicht gehört haben. Also das ist wirklich ganz interessant. Das ist halt, Mark Okrand hat halt in Club in Santa Barbara Linguistik studiert.
Ja.
An der Westküste, ich bin da ja auch gewesen, allerdings das in den 90er Jahren, auch Wallace Chafe und so habe ich alle kennengelernt, da hat man dort, also vor allen Dingen in Stanford, aber dann natürlich auch in den anderen Universitäten drumherum, sich sehr viel mit Sprachtypologie beschäftigt und Universalienforschung. Also man wollte herausfinden, was ist in allen Sprachen, menschlichen Sprachen, gleich. Und Okrand hat dann versucht, genau das, was in den menschlichen Sprachen üblich ist, bei Klingonisch nicht zu machen. Aber das ging nicht gut, weil er trotzdem zu sehr geprägt war von der menschlichen Sprache und weil auch bestimmte Ergebnisse bei Greenberg, das wusste man damals noch nicht, also Joseph Greenberg ist der Leiter dieses Forschungsprojekts gewesen, nicht so richtig stimmen. Das liegt auch am Sampling, also welche Sprachen man zugrunde gelegt hat und so. Und dadurch kommt es, dass das Klingonische doch dann wieder sehr viele Züge hat, die dann doch sehr menschlich sind. Das ist eben dann doch, also diese Pronominalgruppen am Anfang des Verbs, die starke Nomen-Verb-Unterscheidung, das ist halt schon sehr menschlich. Und diese Pronominalgruppen finden wir halt auch in zahlreichen Indianersprachen. Das ist also doch dann so ein bisschen... orientiert sich dann doch irgendwie an den Indianern.
Wobei ja die Indianersprachen aus der westlichen Vorurteilswelt auch immer als so unverständlich genommen wurden,
dass
sie tatsächlich ja als Geheimsprache verwendet wurden.
Genau.
Das Klingonische, wenn es ganz fremd wäre, dann könnte es ja keiner sprechen. Also es wäre ja auch schade
drum. Ja, das könnte man dann vielleicht nicht richtig sprechen. Das ist richtig. Aber man hätte es noch ein bisschen exotischer machen können. Also mir sind spontan ein paar Dinge eingefallen, wo ich mich wirklich gefragt habe, warum hat er das nicht gemacht? Man hätte es noch ein bisschen exotischer machen können. Dann wäre es natürlich noch schlechter zu lernen. Also Klingonisch ist ganz gut lernbar. Ich kenne auch Leute, die das sprechen und noch mehr Leute, die da schreiben. Ich habe mal längere Zeit mit jemandem korrespondiert auf Klingonisch. Es ist schon anstrengend, weil man ja ständig auch das Wörterbuch benutzen muss, aber es hat was. Also ich fand es sehr spannend, weil die Struktur schon auch so eine gewisse, eine gewisse Schönheit hat, die an Linguisten, die Linguisten anspricht, würde ich schon sagen. Gibt es ja dann auch noch Navi, die Sprache von Avatar.
Ja.
Da ist es allerdings so, da ist der Experte, der es gemacht hat, ist ein Experte für südamerikanische Indianersprachen und da ist ganz klar, die sind da Vorbild. Also das ist vielleicht intellektuell weniger herausfordernd als das Klingonisch-Projekt.
Das Klingonisch, also es, so erfundene Sprachen, die weit verbreitet dann sind, ist ja auch nicht selten. Also Elbisch von Tolkien ist ja auch relativ weit entwickelt und weit verbreitet. Mhm. Aber das Klingonische ist eben interessant, dass es ja dann doch bei den Fans relativ stark angenommen worden ist. Also jeder kann so ein paar Grundvokabeln, glaube ich, nennen und sprechen kann es vermutlich kaum jemand, aber jeder weiß, dass es diese Sprache gibt.
Hm. Ja. Okay, wir müssten unsere Timeline weitermachen, sonst kommen wir da nie zum Ende. Sonst laufen uns die Hörer weg am Ende.
Hm. Also wir sind im Moment Mitte des 23. Jahrhunderts. Dort haben wir zuerst die Original-Star Trek-Serie, die 3 Jahre lang die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise verfolgt. Wir haben dann ein bisschen später in den 70ern eine animierte Serie.
Moment, in den 70ern der echten Zeitlinie?
Genau, in den 70ern der echten Zeitlinie, also der 1970er Jahren, haben wir eine animierte Serie, also eine Zeichentrickserie, die diese Abenteuer noch fortsetzt, sodass man dann zusammen mit den 3 Jahren, die aus per Schauspieler gemacht wurden, auf die 5 Jahre kommt, in denen das Raumschiff Enterprise unterwegs ist.
Mhm.
Und dann bewegen wir uns in den Bereich der Filme hinein.
Mhm.
Also der erste Star Trek Film. Der erste Star Trek Film spielt wann? Das ist dann 73, glaube ich, oder?
Da gibt es widersprüchliche Aussagen, aber letztendlich müsste es 2073 sein, ja.
Also 2273 spielt dann der erste Film und damit beginnen dann eine Zeit, in der 6 Star Trek Filme hintereinander weg die Abenteuer der Enterprise und Kirk und Co. weitererzählen.
Ja, ja. Da haben wir dann erst The Motion Picture, ne?
Mhm. Genau.
Das war diese Geschichte mit dem wo sie da diesen Satelliten da.
Genau, die Raumsonde.
Vielleicht sollte man das aus dem Narrativ erzählen. Eine seltsame Konstruktion fliegt auf die Erde zu, riesig und übermächtig. Und
einer meiner absoluten Lieblingsdialoge aus komplett Star Trek ist.
Jim, da draußen ist ein Ding. Nein.
Genau.
Pille, da draußen ist ein Ding.
Warum nennen wir es immer Ding? Also da draußen ist ein Ding, das droht die Welt zu vernichten und alles, was ihm in den Weg kommt. Und tatsächlich ist dieses Ding, wie sich später herausstellt, einfach die Raumsonde Voyager 4, 5,
6,
ja. Die sich aber an den eigenen Namen nicht mehr erinnern kann, weil komischerweise, weil die Buchstaben der Aufschrift auf der Außenseite abgekratzt sind, deswegen weiß sie selber nicht mehr, wie sie heißt und nennt sich Voyager.
Mhm. Wird wohl scheinbar auf der anderen Seite der Galaxie oder wo auch immer von einer fremden Zivilisation vorgefunden, modifiziert, also überarbeitet und zurückgeschickt, um ihre eigene Mission auszuführen. Die Mission bestand wohl darin, Daten über das Universum zu sammeln und dann zurückzukehren und seine Daten seinem eigenen Schöpfer mitzuteilen. Es ist allerdings nicht in der Lage zu wissen, wer dieser Schöpfer ist.
Ah, ja.
Also es versucht herauszufinden, wer der Schöpfer ist und kann nicht akzeptieren, dass der Menschheit eine Lebensform ist, weil es ist ja keine Maschine, es kennt nur Maschinen, hat ja nur Maschinen kennengelernt. Das ist so der Plot.
Wenn man so ein paar Hintergrundsachen erzählen will, ist es vielleicht ganz interessant zu sagen, dass einerseits der Film basiert auf Ideen, die eigentlich geplant waren für eine zweite Serie, die sich aber nicht durchsetzen konnte, die nicht angenommen worden ist. Und dann wurden diese Ideen teilweise recycelt. Zum anderen ist es auch interessant zu erwähnen, dass die Idee, dass eine fremde Raumsonde zurückkommt, auf uns trifft und uns bedroht, tatsächlich aber sich herausstellt als eine Raumsonde, die von der Erde kommt, genauso exakt auch schon mal in einer Folge der Originalserie aufgetreten ist.
Ah.
Wir reden also eigentlich über ein großes Recycling-Projekt. Der ganze erste Star Trek-Film ist ein Projekt, das recycelt worden ist aus verschiedenen Ideen, die schon irgendwo rumlagen und zusammengeklebt worden sind. Dann hat man noch tolle Special Effects dazu gepappt und
dann war das ein Film.
Dann war das ein Film, ja. Ja. Und man kann sich darüber streiten, ob es ein guter Film ist oder nicht.
Ich finde ihn ja eigentlich ganz sphärisch und interessant, düster und aber viele sehen es anders. Es gibt auch unter Fans diese, man sagt sich so, dass die Filme mit den geraden Nummern die guten seien.
Die Filme mit den ungeraden Nummern die weniger guten. Da ist dann 1 gleich eine ungerade Nummer. Und beim zweiten Film treffen wir wieder unseren Bekannten, mit dem wir eigentlich das ganze Gespräch angefangen haben. Das ist nämlich Der Zorn des Khan, der zweite Film. Und da ist wieder Khan Noonien Singh bei uns.
Ja, der ja auch in Star Trek Into Darkness.
Genau. Da und das ist dann wieder der 12. gerade Nummer.
Ja, 12. gerade Nummer. Und das war ja eigentlich dann sozusagen in der internen Chronologie der erste.
Ja.
Die Handlungen dort.
Ja, also es ist alles so ein bisschen...
Na, der zweite Star Trek-Film ist eigentlich eine Geschichte, die aus der Originalserie kommt, wird weitererzählt, aber nicht so, dass man die Originalgeschichte kennen muss. Ja. Khan möchte sich jedenfalls rächen an Kirk. Ich weiß nicht, ob wir jetzt diesen Handlungsakt... Aber es auch erwähnen sollten.
Ja, es ist auf jeden Fall...
Ja, wir müssen ja nicht alles...
aber es ist auf jeden Fall... das ist, glaube ich, der Film, mit dem der große Erfolg der Star Trek-Filme gekommen ist und der da dafür gesorgt hat, dass es dann eben weiterging. Am Ende vom zweiten Film, ich weiß nicht, den Spoiler kann man, glaube ich, raushauen.
Das es ist ja auch kein besonders guter.
Nein. Aber am Ende vom zweiten Film stirbt Spock. Natürlich brauchen wir dann einen dritten Film, in dem er wieder auferstehen kann. Das ist dann der dritte Film auf der Suche nach Spock.
Search for Spock, genau.
Genau.
Was heißt es nicht besonders gut? Ich fand die Rache des Khan gar nicht so schlecht.
Nee, die Rache des Khan.
Wird doch als ikonisch.
Der Film ist gut.
Der Zorn des Khan betrachtet, glaube ich.
Oder der Zorn des Khan, Wrath
of Khan. Meiner Meinung nach einer der besten Filme. Ich fand den sechsten relativ gut, aber der zweite ist.
Der war spannend. Hatte auch also sehr viele Bilder, also diese Geschichte da mit diesen komischen Ohrwürmern, also ja. Das hat mich damals schon ziemlich, wann kam denn der raus? Also das hat mich ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Es war so Wegguck-Szenen.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wirklich wichtiger...
Ja, 1982, da war ich auch noch jung.
Genau. 82, ja. Das ist dann aber schon gar nicht mehr so früh, ne? Wenn man mal überlegt, dass die Serie in den 60er Jahren lief, gut 20 Jahre, bis dann dieser Film kam.
Ja.
Und die Filme gehen dann weiter, Teil 3, Teil 4. Teil 4 ist auch wieder so ein, das ist der, wo wir die Wale retten. Also ja. Wo Kirk in die Vergangenheit reist, um Wale zu retten.
Toller Film, also amüsant. Sehr, sehr amüsant. Diese ganze Auseinandersetzung mit den, da haben wir das mit den Hippies.
Genau.
Ne, mit San Francisco. Also ich fand das wirklich klasse. Also ich habe mich köstlich amüsiert.
Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass die Filme 2 bis 4 einen zusammenhängenden Handlungsbogen, also als Teile eines Handlungsbogens zu betrachten sind.
Also im Prinzip eine Geschichte erzählen, die erst mit dem Ende von 4 zum Abschluss kommt.
Die man aber auch völlig getrennt voneinander anschauen kann.
Kann sie getrennt voneinander anschauen. Der dritte ist, glaube ich, und der dritte ergibt keinen Sinn unter den zweiten.
Das funktioniert nicht. Ja. Und der dritte ist auch meiner Ansicht nach schlecht.
Ziemlich schlecht.
Also nicht nachvollziehbar, was da passiert an einigen Stellen.
Nee, ja, schwierig. Und wo wir gerade bei schwierig und schlecht sind, Nummer 5.
Ja.
Von Shatner produziert.
Und Regie geführt und Hauptrolle. Und ich glaube, am Drehbuch hat er auch seine Finger drin gehabt. Und schwierig. Bei Big Bang Theory gibt es ja den schönen Satz, dass die Qualität von Filmen insgesamt inzwischen in Star Trek Teil 5 gemessen wird. Das ist das Merkmal für schlechte Filme.
Oh, das ist zweimal Star Trek 5.
Ja, genau. So. Also, weil man. Also der Film ist wirklich nicht. Kann man auslassen. Kann man auslassen.
Der danach ist dann ziemlich gut. Also, das ist dann mein Favorit. Das unentdeckte Land ist auch also es wird als Metapher auf das Ende des Kalten Krieges verstanden von vielen.
Ja, ist es, glaube ich, auch relativ eindeutig. Also, wir hatten ja schon mal gesagt, dass der große Konflikt, der sich durch Star Trek zieht, immer der ist zwischen der Föderation und also letztendlich den Menschen und den Klingonen als die Bösen. Und wir haben dann verschiedene Elemente, die dort in der realen Welt in passiert sind und dort aufgegriffen werden. Also wir hatten Tschernobyl und tatsächlich beginnt der sechste Film damit, dass die wichtigste Energiequelle der Klingonen explodiert und eine riesige Umweltkatastrophe droht. Und letztendlich führt das dann dazu, dass endlich Frieden geschlossen wird zwischen Klingonen und Menschen. Nach einigen Verwirrungen hin und her und Gefahren, die zu überstehen sind.
Menschen, die oder Teilnehmern, die Angst vor dem unentdeckten Land, also dem Frieden, dem möglichen Frieden haben.
Genau. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich dann wieder das, was einerseits Star Trek immer macht, das Aufgreifen, was in der Welt passiert, aber andererseits auch so ein bisschen eine innere Logik zu beenden. Denn tatsächlich ist der sechste Film der letzte reine Film mit der Originalcrew. Aus der Originalserie. Und dann sind wir auch schon ziemlich eindeutig im 24. Jahrhundert und könnten eigentlich kommen zu der berühmten nächsten Generation, Originaltitel Next Generation, im Deutschen bekannt als das nächste Jahrhundert. Beides ergibt Sinn. Ja. Und das ist dann die Serie, über die wir schon ein paar Mal andeutungsweise gesprochen haben, wo wir nicht mehr Kirk haben, sondern Captain Picard, gespielt von...
Aber wenn wir chronologisch vorgehen, müssten wir doch eigentlich, da gibt's doch, da ist doch der Film Generations.
Ja, das ist so ein bisschen das Bindeglied.
Ja. Na, der findet teilweise am Ende, also nach das unentdeckte Land statt, aber der Hauptteil der Handlung ist nach der Serie The Next Generation.
Das ist auch produktionslogisch parallel. Also die nächste Serie lief schon 2 Jahre, glaube ich, und dann oder länger, die war schon zu Ende. Und dann kam dieser Film, der das nochmal miteinander verknüpft und quasi den Staffelstab übergibt, endgültig. Und ja, Next Generation ist dann vieles anders, auch noch beginnt in den späten 80ern und läuft dann bis in die 90er Jahre hinein. 7 Jahre jetzt eine Serie. Und ich glaube, die ist, nachdem die Originalserie, wir hatten ja schon vorhin drüber geredet, dass sie sehr viele interessante Geschichten erzählt und auch interessante Botschaften hat und Themen aufgreift, aber letztendlich ja doch immer so ein bisschen, ja, campy, könnte man fast sagen, ist so ein bisschen... Mhm. Bisschen überdreht. Aber Next Generation ist, glaube ich, die Serie, die Star Trek erwachsen gemacht hat und ihr auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Star Trek als Ganzes akzeptiert wird, auch außerhalb der Hardcore-Nerd-Szene. Denn wir haben dort eine ganze Menge Sachen, die gut zusammenkommen, glaube ich. Einfach gute Schauspieler, gute Drehbücher, gute Produktion. Viele sehr gute Episoden. Und tatsächlich die Serie, mit der ich groß geworden bin.
Da zähle ich mich auch dazu.
Also. Ja, ich bin damit nicht groß geworden, aber ich habe sie dann auch gesehen. Also.
Ich glaube auch am Anfang noch auf ZDF. Also tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, man hat mehr geleistet als
wann
man
denkt. Wann ist das denn ausgestrahlt worden, von wann bis wann? Also ich habe die ja dann erst so im Nachhinein gesehen.
Also in Deutschland wurde der Pilotfilm ausgestrahlt 1990, 3 Jahre nach der ursprünglichen Ausstrahlung in den USA.
Ja, also da war die in den USA schon ziemlich weit, dann kam das erst nach Deutschland. Und dann die 90er hindurch eigentlich lief immer Next Generation. Und wir kommen dann natürlich auch in einen Bereich, wo jetzt die Serien auch dichter hintereinander wegkommen.
Ja.
Also die nächste Serie. Also
innerhalb der Chronologie des Star Trek-Universums kommen jetzt 3 Serien direkt hintereinander.
Genau,
keine 100-Jahres-Sprünge mehr.
Das heißt, das Schöne ist, wenn man jetzt quasi die Star Trek-Chronologie durchgeht nach den chronologischen und historischen Ereignissen im Star Trek-Universum, dann haben wir auch eine viel dichtere Beleuchtung, weil wir die Serien haben, die sich gegenseitig überlappen und wir können ein und dieselbe Sache aus mehreren Sichtweisen erzählt sehen. Das geht dann zum Beispiel um den Konflikt mit den Cardassianern, einer weiteren Spezies, die dann auftaucht und uns gerade in
Deep Space Nine. Entschuldigung.
Gerade in Deep Space Nine, der nächsten Serie nach Next Generation, stark beleuchtet. Aber die kommen eben auch schon in Next Generation vor, im nächsten Jahrhundert und sind der Konflikt ist ein Thema, das uns immer wieder begegnet und sehr viel aufgegriffen wird. Und das hat natürlich Vorteile dadurch, dass es einfach erzählerisch dichter wird und erzählerische Qualität steigert.
Klar. Ja.
Und ich glaube, dadurch kann man dann auch viel besser damit umgehen, wenn man sich das einfach anschaut. es ist eben nicht mehr das Monster of the Week, sondern wir haben jetzt erstmals übergreifende Handlungsbögen und lange Erzählstränge und etwas, was vielleicht uns aus heutigen modernen Serien gewöhnter ist, dass man einfach mal eine ganze Staffel lang eine Geschichte erzählt.
Ja. Also man hat ja bei früheren Serien immer den Eindruck, dass sie nach jeder Episode den Reset-Knopf drücken und dann ist es eigentlich auch wieder egal, wo man jetzt in der Serie anfängt, welche Episode als nächstes geguckt wird. Und das ist auch bei The Next Generation noch so und bei Deep Space Nine hört es, glaube ich, so in der dritten, vierten Staffel, fangen plötzlich lange Handlungsstränge an.
Und das endet dann im Finale. Das Finale der Serie geht, glaube ich, 9 Episoden lang. Also 9 Episoden, die man theoretisch am Stück sehen müsste, um zu wissen, wie das Finale aussieht. Das war damals noch unglaublich revolutionär. Also heutzutage sind wir ja gewohnt, Miniseries und Sachen wie, also viele Serien funktionieren ja einfach so, dass dort 8, 9 Folgen zusammen rausgebracht werden und eine Logik geben. Das war damals revolutionär und die haben da, glaube ich, auch Emmys für geworden.
Ja. Ja, Jean-Luc Picard, ich hatte dich vorhin unterbrochen, du hattest gesagt, wer den spielt.
Sir Patrick Stewart.
Ja, ein bekannter Schauspieler, der auch sonst sicherlich gut schauspielen kann.
Genau.
Und in vielen anderen Filmen gesehen.
Allerdings nicht der einzige große, gute Schauspieler. Also ich hatte ja vorhin gesagt, Next Generation ist wirklich auch ein Glücksgriff, weil einfach eine große Zahl guter Schauspieler sind. Michael Dorn, der den Klingonen Worf spielt und dort vielleicht auch manchen nicht so vorkommt auf den ersten Blick. Also er hat eine starke Maske auf mit diesen typisch klingonischen Stirnwulsten und spielt ja immer so ein bisschen aggressiven. Aber Michael Dorn beispielsweise ist auch ein renommierter Shakespeare-Darsteller in Großbritannien, Mitglied der Royal Shakespeare Company. Und definitiv nicht der einzige gute Schauspieler in der Serie. Wir haben dann auch einige berühmte Gaststars, die immer mal wieder auftreten.
Whoopi Goldberg
spielt eine wichtige Rolle in der Serie. Also da auf jeden Fall Qualität. Große Qualität.
Ja, gut. Jean-Luc Picard. Wo ist er geboren?
Wie hieß diese Stadt denn?
Le Bar in Frankreich.
Le Bar, genau. Wo liegt das in Frankreich?
Tief im Süden, oder?
Nee, das ist leider immer, das finde ich, es gibt manchmal so Bilder, wo er da irgendwelche Weinreben
macht, deswegen
hat im Flachland. Und ich meine, es gibt in der Haute-Saône, da ist der schon hoch, gibt es, also das ist im Jura an der Grenze zur Schweiz, also nördlich der Schweiz. Da gibt es zwar Wein, also es ist Franche-Comté, gibt es also Burgunderwein, in der Nähe von Besançon. Aber da gibt es nicht diese flachen Anbaugebiete für Wein. Also das haben sie irgendwie dann doch in Kalifornien
gedreht. Das 24. Jahrhundert.
Da kann ja, vielleicht ja, haben sie das alles flach gemacht.
Genau. Ich meine, man muss es nur, man muss die nicht. Serie nur im Original gucken und dann merkt man schnell, dass sein Akzent auch nicht unbedingt französisch ist.
Ab und zu sagt man mehr.
Da hat man neue Formen des Sprachlernens.
Genau.
Da geht das so ganz akzentfrei. Ja. Also, naja, er wirkt schon so ein bisschen europäisch.
Ja, er ist eben kein Cowboy mehr.
Ja.
William Shatners Kirk war ein Cowboy. Er ist kein Cowboy mehr. Er ist studierter Archäologe, der Philosophie betreibt, schöne Kultur pflegt, Literatur, Musik. Ein Geistesmensch. Und damit ändert sich auch so ein bisschen der ganze Rhythmus der Serie. Es ist eben nicht mehr so Phaser raus und schießen, sondern es wird viel gedacht, geredet und diskutiert, was nicht unbedingt der Serie schadet. Also
Das dadurch gewinnt sie. Also ich glaube wirklich, dass das sehr gut ist, dass man da diesen Bildungsansatz jetzt hat. Wobei, ich glaube auch da, William Shatner ist ja Kanadier und dass er da so cowboymäßig spricht, liegt auch daran, dass das ist halt seine Rolle. Also so gut kann er dann auch noch schauspielern, dass er sich da den Cowboy gibt. Ich glaube, der kann auch anders.
Ja, es ist einem auch ein Unterschied, 60er Jahre, 80er, 90er Jahre, die Leute wollen was anderes sehen.
Ja, genau.
Und das ist die Entwicklung, die Star Trek mitgemacht hat. Die nächste Serie, die folgt, Deep Space Nine, da ist dann die Hauptperson, wenn man so sagen möchte, obwohl die Serie von allen eigentlich, glaube ich, das stärkste Ensemble ist, wo viele Charaktere immer gleichberechtigt sind. Aber da ist der Hauptdarsteller oder der Chef zumindest der Crew ein schwarzer, alleinerziehender Vater, was auch nicht selbstverständlich war für eine Science-Fiction-Serie, sag ich jetzt mal.
Das überlappt sich ja ein bisschen, ne?
Genau, das überlappt sich.
Sie begegnen sich in der ersten Folge. Also Captain Picard begegnet seinerzeit Commander
Cisco?
Benjamin.
Genau, das ist dann die Übergabe des Staffelstabes sozusagen. Die beiden treffen sich und schütteln sich die Hand. Das ist etwas, was...
Jetzt nicht in Freundschaft oder so.
Aber. Nicht in Freundschaft, sie verstehen sich nicht so gut, ja. Aber das ist etwas, was zur Tradition geworden ist, schon von der ersten Folge an. Also in der ersten Folge von Next Generation haben wir einen Auftritt von DeForest Kelly, der in der Originalserie den Pille gespielt hat. Bei uns. Wir haben dann diese direkte Übergabe des Staffelstabs bei Deep Space Nine. Picard trifft Cisco. Und die Serie, die dann darauf folgt, Voyager, die beginnt damit, dass die USS Voyager, das Raumschiff, um das es da geht, von Deep Space Nine, der Raumstation, in der es in der Serie Deep Space Nine geht, abfliegt. Mhm. Also es entwickelt sich so eine Tradition der direkten Übergabe, was aber nicht heißt, dass die Serien sich ablösen, sondern die laufen parallel.
Mhm. Ja, ja. Das läuft, glaube ich, jetzt alles irgendwie parallel. Also Next Generation, Deep Space Nine, dann der Film Generations, wo ja genau sowieso das so zusammengepappt wird. Und Voyager, also bei mir in der Timeline, steht da auch 2371. Das ist aber auch das Jahr von Generations.
Genau.
Und das ist mitten in Deep Space Nine. Denn Deep Space Nine, die Ereignisse gehen von 2369 bis 2375,
so genau,
mittendrin. Ja. Und schließt praktisch direkt an The Next Generation an, denn deren Reisen enden 2370.
Also, genau. Ja. Das sind das ist sehr dicht und sehr schön, dass das so alles ineinander greift. Und mit dem Film, damit sind wir dann quasi bei dem Film, der siebte Film, der jetzt schon mehrmals angesprochen worden ist, der vereint ja wirklich diese Elemente nochmal. Da haben wir dann wieder einen Auftritt von William Shatner's Kirk. Mhm. Als gealterter Kirk, der dann trotzdem nochmal das Universum rettet. Mhm. Aber eigentlich ganz sympathisch gemacht, finde ich. Also der siebte Film ist nicht schlecht, der ist gut anschaubar.
Ja, da würden die viele widersprechen. Also, aber ich finde den eigentlich auch okay. Ist jetzt nicht super, aber ist okay.
Ich habe den im Kino in Italien gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, aber ich war damals zu Forschungszwecken in Italien und war dann im Kino, weil ich genug von meinen Dialekten da hatte. Und jetzt gucke ich mir mal den neuen Star Trek Film an, als er gerade rausgekommen ist, im italienischen Kino. Und der war natürlich in italienischer Synchronisation. Das war schon, fand ich schon dramatisch.
aber eigentlich ein guter Film. Es geht um grundwichtige Prinzipien, die Frage nach dem ewigen Leben und ob wir es denn überhaupt wollen. Also, interessanter Film und ich glaube dann, der achte ist dann wieder die bekannte Regel, ungerade gerade. Der achte ist, glaube ich, so ein bisschen mein Lieblingsfilm. Ich finde ihn sehr gut. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die ihn nicht so gut finden, aber ich finde ihn gut. Dass
der achte ist jetzt, ich habe es hier leider in der Chronologie der Ereignisse, da kommt jetzt als nächstes First Contact.
Genau, First Contact.
Aber das ist nicht der achte Film. Der achte Film ist...
Doch, das ist der
achte Film. Das ist der achte Film.
Ah. Ja, das ist der achte Film. Und in dem gehen wir wieder zurück zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Die Enterprise macht nämlich eine Zeitreise zurück zu dem Moment, an dem Saffron Cochrane den ersten Warpflug durchführt und das erste Mal die Vulkanier trifft. Und das ist eben einerseits so typisch für Star Trek, dass wir diese Zeitreisen haben und ständig Dinge aufgreifen, die in der Vergangenheit passiert sind oder in der Zukunft passieren. Die Enterprise mit Picard und seinen Kameraden geht also zurück an den Moment dieses Dings und gleichzeitig haben wir die Borg, die mitkommen. Die Borg sind dann nämlich der neue Bösewicht.
Eigentlich andersrum.
Ja, genau.
Die Borg möchten eigentlich gerne die Menschheit assimilieren. Das erklären wir vielleicht nicht. Das dauert vielleicht ein bisschen länger.
Sie ich glaube, über die Borg sind schon Dissertationen geschrieben
worden. Ja, ich glaube, die Borg sind allgemein bekannt unseren Hörern. Da machen wir jetzt keinen weder Spoiler noch, wir werden sie überfordern.
Sie möchten die Zeit Linie ändern, die wir jetzt so anstrengend erklärt haben.
Ja.
Und versuchen, an dem Punkt einzugreifen, an dem die Menschen den Vulkaniern begegnen. Und die Enterprise folgt ihnen, um das zu verhindern, diesen Eingriff. Das ist der Plot von Moment. Und First Contact. Deswegen genau. Heißt der übrigens was war also. Der erste Kontakt.
Ja.
Und genau. Mit den Borg, wenn man dann vielleicht doch nochmal was dazu sagen will, ist natürlich das Beeindruckende, dass die Borg die sind, die dann tatsächlich so ein bisschen die Rolle übernehmen, das, was wir schon bei den Vulkaniern gehört hatten, die Auslöschung der Emotionen und rein logisch oder ökonomisch gedacht, die Optimierung zum perfekten Handeln. Nur, dass sie das jetzt eindeutig feindlich machen. Sie wollen uns auslöschen.
Naja. Mhm.
Übernehmen, assimilieren.
Assimilieren ist der
Begriff. Sie wollen uns zeigen, wie es besser geht, nämlich indem wir alles aufgeben, was wir sind. Mhm. Die Menschheit aufgeben. Und dadurch sind sie, glaube ich, so ein bisschen doch die stärkste Bedrohung im Star Trek-Universum. Also alle anderen Völker, auf die wir treffen, seien es nun die Klingonen oder das Dominion oder verschiedene andere Völker, die in Konflikt geraten mit der Föderation, da führt man mehr oder weniger einen klassischen Krieg. Krieg kann man jetzt schlecht oder gut finden, aber man kann ihn meistens verstehen, wenigstens ansatzweise. Bei den Borg, da geht es wirklich um Vernichtung und Auslöschung. Um das dessen, was wir sind. Und deswegen sind sie, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest der stärkste Feind im Star Trek-Universum. Hm. Weil da geht es ums Eingemachte.
Hm. Ja. Ja. Obwohl sie ja dann hinterher auch domestiziert werden, ne? Die Borg kommen ja.
Ja, leider Gottes kommt dann Star Trek Voyager.
Ja.
Und da sind sie dann plötzlich nicht mehr so schlimm.
Ja. Gut, also 2373 hatten wir jetzt. Jetzt gibt es hier irgendwie den Dominion-Krieg.
Das sind die aus das Finale des von Star Trek Deep Space Nine, wo uns eben gleichzeitig der große Konflikt droht mit dem Dominion, einem Verbund von Völkern aus einem anderen Teil der Galaxis. Mhm. Und dieser Dominion-Krieg wird sehr detailliert erklärt und dargestellt in Deep Space Nine. Der geht dann zu Ende.
Mhm.
Und dann bewegen wir uns, wenn wir weiter der Chronologie folgen, eigentlich in einer Zeit, in der nicht mehr ganz so viel passiert, jedenfalls nicht so, wie wir das wahrnehmen, weil wir dann mit Star Trek Voyager ganz am anderen Ende der Galaxis plötzlich sind.
Mhm.
Und das, was uns vorher immer interessiert hat, gar nicht mehr so in unseren Fokus gerät, sondern wir folgen jetzt, eigentlich könnte man sagen, wieder back to basics, einem Schiff, das ganz alleine fremde Welten besucht.
Hm.
In dem Fall eben die Voyager, die auf ihrer 70-jährigen Heimreise zur Erde ist.
Hm.
Eigentlich eine hübsche Idee, fand ich, ursprünglich mal. Aber es hat irgendwie dann, ich weiß nicht, die Serie ist auch so ein bisschen umstritten. Es gibt viele Leute, die sie sehr gut finden, es gibt viele Leute, die sie nicht so gut finden.
Hm. Ja, ich glaube schon, dass sie so ein bisschen gegenüber Kirk, Picard und diesen ganzen doch sehr philosophischen Erwägungen zurückfällt. Also, naja, gibt ja auch da interessante Folgen, auch wieder mit Zeit und so, dass gerade so diese Geschichte mit der Zeit kommt ja mehr in den Vordergrund, weil das Reisen durch den Raum irgendwie dann nicht mehr interessant genug ist.
Ja, im Raum sind wir dann wieder beim Monster of the Week oft, leider.
Hm.
Und dann beginnen so Sachen wie Zeitreisen. Das, es gibt tatsächlich auch eine Folge in Star Trek Voyager, Zersplittert heißt sie, glaube ich, auf Deutsch,
ja,
oder?
Genau.
Shattered im Original, wo tatsächlich auf dem Raumschiff in verschiedenen Räumen verschiedene Zeiten herrschen und man einfach durch eine Tür geht und in einer anderen Zeit ist.
Ja, das fand ich, gab es sehr viele Logikbrüche in der Folge. Das ist immer schwierig mit Zeitreisen, da hat man immer diese ganzen Paradoxien und so, aber da war es nicht nur paradox, sondern da waren halt logische, richtig logische Brüche
drin. Gibt es da auch irgendeinen schönen Satz von temporaler Mechanik?
Kriege ich immer Kopfschmerzen.
Ja. Das ist auch schwierig. Aber Zeitreisen sind etwas, was in Star Trek immer wieder vorkommt, was uns immer wieder begegnet.
Wer sagt das mit der temporalen Mechanik? Das könnten wir eigentlich in die Shownotes schreiben.
Ich such's aus.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber es ist auch so ein klassischer Satz. Und Zeitreisen sind in Star Trek ein immer wiederkehrendes Modell. Wir hätten vielleicht, was wir schon erwähnen sollen, nicht nur Zeitreisen, sondern wir haben auch Paralleluniversen.
Ja.
Und das berühmteste Paralleluniversum ist, glaube ich, das Spiegeluniversum.
Mhm.
Das Spiegeluniversum begegnet uns zum ersten Mal in der Originalserie bei Kirk Und wird dann später immer wieder besucht in der Serie Deep Space Nine. Dort gibt es 3 oder 4 Folgen, die im Spiegeluniversum spielen. Und bildet das Finale der Serie Star Trek Enterprise auch ein bisschen. Mhm. Also nicht das echte Finale, aber so einen großen Zweiteiler in der letzten Staffel, direkt vor dem Finale. Und das Spiegeluniversum zeichnet sich dadurch aus, dass dort, ja, vereinfacht könnte man sagen, die Guten die Bösen sind.
Ja, also, das ist eigentlich eine tolle Idee.
Eigentlich eine hübsche Idee.
Also ich fand das auch, das hatten wir ja schon im Vorgespräch gesagt, also diese Doppelfolge da in Enterprise, also in der späteren Serie mit Archer, fand ich ganz toll. Also das war einfach auch super gemacht, weil sie auch den Vorspann angepasst hatten und so. Also richtig, richtig großes Kino. Also diese Doppelfolge kann ich eigentlich nur empfehlen. Also wer sonst nichts sehen will von dieser Serie, weil sie allgemein als schlecht gilt, finde ich gar nicht, aber man kann sie eigentlich nur verstehen, wenn man alles andere schon kennt, weil sich das immer auseinandersetzt mit der Zukunft sozusagen. Aber diese Doppelfolge ist wirklich klasse.
Ja, diese Folge ist wirklich klasse. Und sie ist aber natürlich dann auch wieder ein bisschen voraussetzungsreich. Also wenn man gar keine Star Trek Folge gesehen hat, bringt sie gar nichts.
Ja, dann bringt sie gar nichts.
Genau. Sie funktioniert nur, wenn man eben weiß, wie die Menschen, wie die Charaktere, über die wir reden, wirklich sind und dann dort ihr Gegenstück sieht.
Ja.
Nämlich, wie sie genau anders sind. Und das ist ein ganz besonderer.
Ja.
Das ist auch typisch für Star Trek, sind alternative Zeitlinien. Das heißt, durch Zeitreisen entstandene Parallelzeitverläufe, in denen Dinge anders passiert sind, als sie tatsächlich. Also die Frage, was wäre gewesen, wenn, wird dort beantwortet. Und auch diese Folgen sind oft sehr interessant und schön, aber sie funktionieren nicht, wenn man nicht weiß, wie es wirklich war, weil dann versteht man schlicht nicht, was dort vor sich geht.
Außer bei den neuen Filmen, die seit 2009 produziert werden. Aber da kommen wir vielleicht später.
Ja, ich glaube, wir reden vorher noch mal über Voyager und die letzten Filme.
Genau.
Genau. Ja, was kann man eigentlich zu Voyager noch sagen? Es ist eben siebenjährige Serie, die, wie gesagt, diesmal kein Raumschiff namens Enterprise im Fokus hat, sondern ein Raumschiff namens Voyager. Auch eine recht interessante Crew. Wir haben wieder einen vulkanischen Offizier an Bord. Nicht der erste Offizier, aber einen vulkanischen Offizier.
Er ist nicht der wissenschaftliche Offizier dieses Mal, er ist der Sicherheitsoffizier.
Wir haben auch wieder einen sehr interessanten Arzt. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass die Ärzte in Star Trek immer ganz besonders interessant sind. In dem Fall ist es nicht mal ein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern ein Computerprogramm, das als Hologramm vor uns tritt. Das MHN, das medizinisch-holographische Notfallprogramm. Und die Voyager erlebt eben auf ihrer Reise durch das von der einen Seite der Galaxis zur Erde zurück.
Also am Anfang der Serie wird die Enterprise gegen ihren Willen auf die andere Seite der Galaxie in den sogenannten Delta-Quadranten entführt. Und der ganze Plot der Serie besteht darin, dass sie jetzt anschließend dann wieder nach Hause müssen.
Eine Reise, die 70 Jahre dauern soll, letztendlich dann nur 7 Jahre dauert, aber das liegt an gewissen Abkürzungen, die man nimmt.
Spoiler.
Sie kommen an. Star Trek Voyager ist eine Serie, die keine eigenen Filme hat, auch wie Star Trek Deep Space Nine vorher keinen eigenen Film hat. Wir haben aber dann nach Star Trek Voyager wieder Filme. Und die sind dann wieder getragen von Picard und der Crew der Enterprise. Das wäre einerseits Star Trek Der Aufstand, der 9. Film.
Insurrection, genau.
Genau.
Ich suche gerade im Wiki das 23. Jahrhundert, das 24. Jahrhundert, das gibt's gar nicht.
Doch, das gibt's alles.
Das 24. Jahrhundert habe ich offen, das 25. Jahrhundert.
Ja, warum habe ich das, wenn ich darauf klicke, nächstes Jahrhundert, dann funktioniert der Link nicht.
Nee, klick mal auf dieses Jahrhundert und dann öffnet sich.
Dieses Jahrhundert? Ah.
Das ist zum Scheiß Interface. Ah.
Ja, okay. Alles klar.
Ja,
jetzt hab ich's.
Ja. Also wir sind quasi jetzt am Ende auch schon des 24. Jahrhunderts fast mit,
okay,
mit
Star Trek. Okay, dann gleich zum nächsten.
Nee, im 25. passiert nicht mehr viel. Das ist dann eben zu Ende.
Ach so.
Da finden ein paar alternative Zukünfte. Zukunft. Was ist die Mehrzahl von Zukunft?
Ich glaube, die brauchen wir nicht, die Mehrzahl von Zukunft.
Ein paar mögliche Varianten der Zukunft.
Ja.
Also wir haben Insurrection jetzt.
Genau, Insurrection. Und dann haben wir
2375.
Genau. Der eigentlich relativ aus der Reihe fällt so ein bisschen, weil er keine große Geschichte erzählt, habe ich das Gefühl, sondern eigentlich uns zu einem kleinen Planeten bringt und dort erzählt, was dort so los ist.
Mhm.
Und dann der nächste Film, Nemesis.
Ja.
Der 10. Und tja.
2379.
Was zu Nemesis sagen?
Also ich, man kann so.
Ist ein gerader Film, müsst ihr jetzt gut finden.
Also man kann sagen, dass so die Filme, diese Next Generation Filme einfach nicht, tut mir leid, nicht gut sind. Die sind halt einfach irgendwie. Also jemand hat es mal ganz gut zusammengefasst. Die Produzenten waren glücklich, dass sie Arbeit haben.
Ja. Also wir hatten ja vorhin über den 8. geredet. Den 8. finde ich gut, aber die restlichen sind irgendwie ein bisschen schwach.
Die sind dann schwach, ja. Und jemand hat auch angemerkt, dass Picard, also dieser intellektuelle, schöngeistige Typ da irgendwie zum Rambo wird. Und
das stimmt, ja.
Er rachsüchtig und nicht so viel nachvollziehbar
ist. Kinofilm ist halt mehr Action als ein Fernsehserie.
Man möchte,
und es muss immer irgendwie geschossen werden. Man braucht ja ein großes Finale.
Naja, klar, da braucht man halt irgendwie nochmal so, muss es knallen, genau. Ja.
Also das ist eben in der Fernsehserie Star Trek Next Generation gibt es durchaus Folgen, wo das Finale daraus besteht, dass Picard einen wissenschaftlichen Vortrag hält, könnte man fast sagen. Und es funktioniert und es ist eine gute Folge, aber sowas macht sich im Kino nicht gut.
Ja.
Wenn man dann irgendwie einen Philosophen da vorne stehen hat, der einem erklärt, was der Sinn von Freiheit ist, dann ist es schon besser, wenn er einen Phaser zieht und den bösen Lewicht wegschießt.
Ja.
Dann ist man frei. Und muss ich es nicht erst erklären lassen.
Naja. Naja, gut.
So, und ich glaube, wenn wir jetzt zu den neueren Produktionen kommen, also zu den letzten beiden Star Trek-Filmen, dann müsste man erstmal erklären, dass Trekkies, also Star Trek-Fans, großen Wert darauf legen, dass alles, was sie sehen in einem Star Trek-Film oder einer Serie, irgendwie zum Rest des Universums passen muss. Es muss konsistent sein.
Es muss konsistent sein, das ist richtig. Ja,
das ist ganz wichtig. Aber es ist schon nach wie vielen Filmen, nach 10 Filmen und 5 Fernsehserien, ist es schon ziemlich schwierig, eine originelle Geschichte zu erklären, zu erzählen, ohne auf irgendwas zu treffen, was
man. Ja, aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch die Zeitlinie abschließen. Da haben wir noch das 26. Jahrhundert und das 31. Jahrhundert.
Die sind nicht wirklich wichtig. Das sind meistens nur Blick in die Zukunft.
Blick in die Zukunft. Also wir hatten von
Zeitreisenden, der da.
Genau. Es gibt Zeitreisende, die aus der Zukunft kommen zu uns, was natürlich immer schön erklärt ist, wenn wir eine Serie sehen über die Zukunft und dann Leute aus noch der weiteren Zukunft kommen. Wir hatten ja vorhin auch schon ganz am Anfang den temporalen Kalten Krieg erklärt. Mhm. Oder zumindest erwähnt. Erklären kann man ihn, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das sind dann solche Elemente, wo wir dann teilweise auch einen kleinen Einblick erhalten in Geschehnisse des 31. Jahrhunderts, die selbst für die Personen, die wir dort aus dem 24. Jahrhundert kennen, fremde Zukunft sind.
Mhm.
Und
Science Fiction.
Science Fiction, genau, ja.
Ja.
Wo sie dann auch staunend davor stehen. Also das ist ja das Lustige, dass in Star Trek Enterprise der 5. Der letzten Serie, die aber chronologisch vor allen anderen spielt, auch lange Zeit gezweifelt wird, dass es Zeitreisen überhaupt geben kann.
Das vulkanische Wissenschaftsinstitut, Wissenschaftsautorität hat beschlossen, dass Zeitreisen nicht möglich sind.
Auch als sie dann die Vulkanierin an Bord T'Pol mehrere Zeitreisen macht, ist sie damit immer noch so ein bisschen am Hadern, was sie da jetzt gerade erlebt hat.
Könnte auch eine Täuschung gewesen sein.
Könnte auch eine Täuschung gewesen sein. Aber das ist eben, da schließt sich der Bogen, wenn wir jetzt die Zeitlinie abhandeln wollen. Die Serie, die als letztes produziert worden ist, nach den Kinofilmen auch, ist tatsächlich die Serie, mit der wir angefangen haben beim Erzählen, denn das ist die, die im 22. Jahrhundert spielt. Mhm. Und wenn wir die Chronologie einfach betrachten, dann haben wir die eigentlich abgeschlossen mit den 10. Film. Es gibt nichts, was später passiert, als das, was wir im 10. Film sehen.
Mhm.
Und
ja.
Das wollten anscheinend auch die Leute, die jetzt die neuen Filme gemacht haben, nicht ergänzen, wollten einfach nicht darüber hinausgehen, sondern sie haben sich stattdessen dazu entschieden, etwas anderes zu machen.
Und man könnte es ein Reboot nennen.
Ja.
Aber weil eben Fans großen Wert auf Konsistenz legen, musste zumindest für diesen Reboot irgendeine Erklärung her. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der vorletzte Film so ist, wie er ist. Er erzählt eine Geschichte, die man ohne Vorwissen sich, glaube ich, ansehen kann.
Ja.
Ein Arc in dieser Geschichte ist, dass jemand die Zeitlinie verändert hat, die wir kennen.
Mhm.
Und jetzt Captain Kirk und Spock in ihrer Anfangszeit beobachten, in einer Zeitlinie, die noch offen ist für alle Veränderungen.
Mhm. Wir haben wieder einen Bekannten, der den Staffelstab übergibt. Leonard Nimoy als der originale alte Spock, den wir seit der Originalserie aus den 1960ern kennen, tritt im 11. Film wieder auf.
Als gealterter, 300 Jahre alter Vulkanier, Botschafter Spock.
Und übergibt den Staffelstab. Und wir haben dort einen neuen Spock. Und wir haben einen neuen Kirk. Und wir haben überhaupt eine komplett neue Crew.
Mhm.
Ja. Ein neues Abenteuer erlebt in einem neuen Universum.
Mhm.
Und als dieser Film herauskam, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen des Fandoms zu schauen, gab es tatsächlich, wie Alex schon angedeutet hat, einige Diskussionen auch, wie man jetzt damit umgeht. Akzeptiert man diesen Reboot, der erklärt wird mit einer alternativen Zeitlinie? Und ich glaube, es gibt auch tatsächlich einige Fans, die sich da so ein bisschen gegen sperren. Die alten Hardcore-Fans, die das nicht so wollen. Umgekehrt muss man aber auch einfach sagen, dass die neuen Filme zeitgemäß sind und sehr viele Leute in die Kinos gelockt haben, die vorher mit Star Trek nicht viel anfangen konnten.
Das waren alles diese, die haben alle eine alternative Zeitlinie.
Genau, also die letzten zwei Filme, der 11. und der 12. Film, sind im Prinzip in einer alternativen Zeitlinie, die das, was wir bis jetzt alles erzählt haben, komplett ausgelöscht hat und neu erklärt.
Jetzt. Mhm. Also, wo sind da die Unterschiede?
Erst einmal, die Schauspieler sehen selbstverständlich anders aus, was damit zu erklären ist, dass sie jünger sind.
Ja, aber das würde ja passen. Wenn man sozusagen die Vorgeschichte macht, dann müssen die Schauspieler jünger
aussehen. Aber es sieht auch sämtliche Technologie anders aussehen. Also es gibt da so einen Kommentar, die Enterprise ist jetzt der am höchsten entwickelte Apple Store im Universum.
Es ist eben alles weiß und leuchtet und glitzert.
Mhm. Technologie. Naja, ich weiß nicht, man kann sagen, sie scheint irgendwie schon der Technologie der Originalserie voraus zu sein, was man allerdings auch mit der Veränderung der Zeitlinie erklären könnte.
Ja. Also um das nur kurz zu sagen, die Veränderung der Zeitlinie können wir exakt datieren, die setzt nämlich in dem Moment ein, in dem James T. Kirk geboren wird. Am Tag seiner Geburt kommt es zu einer Zeitreise und dadurch verändert sich die weitere Zukunft aus seiner Sicht gesehen. Und damit eigentlich alles, was wir in der Originalserie sehen, ist schon verändert. Und das ist so ein bisschen ein Kunstgriff. Wir können sagen, wenn was so ähnlich ist oder gleich ist sogar, ja, da hat sich es eben nicht verändert. Aber wenn was ganz anders ist, dann können wir einfach sagen, ja, es hat sich ja alles verändert. Kein Wunder, dass es anders ist. Erzählerischer Kunstgriff.
Und so begegnet auch, also es werden auch Geschichten wieder erklärt. Zum Beispiel begegnet Kirk oder begegnet die Crew der Enterprise Khan.
Ja, genau. Das ist gerade der neueste Film.
Genau. Letztes Jahr rausgekommen.
Into Darkness.
Der auch anders aussieht, der keinen indischen Akzent, also ja, kein indisches Aussehen, kein
indisches Akzent. Er hat den Cumberbatch genommen, der nun alles andere als indisch aussieht.
Ja, und der auch so ein bisschen eine andere Hintergrundgeschichte hat.
Es werden in diesen Filmen, es wird immer sehr schnell eine Geschichte erzählt, die auch unterhaltsam ist, definitiv, aber sie lässt irgendwie viele Lücken, was Fans eben nicht mögen. Mhm. Und diese Lücken werden scheinbar ganz gerne in Comics gefüllt, die man dann auch noch schön verkaufen kann. Und es gibt zum Beispiel auch eine Erklärung, warum Khan plötzlich ein Brite ist, scheinbar.
Mhm. Also. Naja, als Inder zwischen Großbritannien und Indien gibt es enge Beziehungen.
Ja, also vielleicht gar nicht so abwegig.
Und so war es dann auch. Es gab zum Beispiel auch einen Comic, der nochmal das The Next Generation irgendwie mit dem neuen Film verbinden sollte. Countdown.
Wo findet man diese Comics? Schreib mal einen Link rein.
Achso, ja.
Ja, also das ist, es ist schon sehr, also ich fand ja diesen Film Into Darkness gar nicht so schlecht. Also der ist ja von vielen Leuten schlecht geredet worden, glaube ich. Ich fand, also was mich besonders beeindruckt hat, ich hatte ja jetzt auch mich vorher nicht informiert, ich hatte ja keine Ahnung, was kommt. Und ich wusste jetzt eigentlich, dass Kahn da auftritt. Der wird ja auch nicht am Anfang gleich genannt. Aber in dem Moment, also da, wo Daniel Cumberbatch das erste Mal auftritt, weiß man sofort, dass der Böses im Schilde führt. Also das ist so gut. An der Stelle, das liegt vielleicht auch daran, dass er doch ganz gut spielen, also schauspielen kann. Aber es war irgendwie sofort klar, dass da jetzt hier, dass wir da mit dem Bösen zu tun haben. Also ich fand das sehr gut gemacht. Was ich ein bisschen erst schockierend fand, waren diese seltsamen militärischen Uniformen, die wir alle hatten, da auch mit diesen Mützen.
Ja.
Also ganz, ganz komisch. Ja, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage des Designs. Aber eigentlich, ich habe mal mit Leuten darüber diskutiert und ich finde, es passt. Also im Nachhinein habe ich mich überzeugen lassen, dass es passt. Natürlich ist dieses Sternenkommando Militär und
ja.
Das sollte man nicht vergessen. Das hat man irgendwie so ein bisschen durch die bunten Hemden da nicht so richtig gesehen. Aber dass das eigentlich ganz fiese Militärs sind, das wird da sehr schön klar. Weil klar, dadurch haben natürlich die Fans dann vielleicht auch ein Problem. Aber ich fand das eigentlich gut. Also
ja. Was ja das Schöne gerade am 12. Film ist, dass man den durchaus auf zwei verschiedene Art und Weisen sehen kann. Hm. Also wenn man ihn einfach vollkommen ich will nicht sagen unvorgebildet, aber unvorinformiert als neuer Fan sieht. Mhm. Es ist ein ziemlich guter Film, Science-Fiction-Action-Film, kann man einfach nicht anders sagen.
Ja.
Und wenn man ihn als Fan sieht, der sich wirklich sehr detailliert auskennt mit dem Star Trek-Universum, dann bemerkt man eben ganz viele Anspielungen und Aufgriffe und Rückgriffe, die man so aus anderen Dingen kennt. Also einfach darüber hinausgehend, dass der 12. Film fast schon ein Remake vom 2. Film ist, gibt es einfach jede Menge Anspielungen und Kleinigkeiten in einzelnen Szenen, die man sofort wiedererkennt als Fan. Wo man durchaus auch sagen kann, man merkt, dass die Macher auch durchaus Fans sind. Mhm. Also es wurde ja einige Star Trek Hardcore Fans haben den Machern teilweise vorgeworfen, sie würden das verraten. Aber ich glaube, das kann man ihnen auf gar keinen Fall vorwerfen. Das sind alles Fans. Ja. Und was sie da machen, ist auch auf jeden Fall gute Star Trek Arbeit.
Ja. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, also, das ist klar, es ist immer eine Geschmackssache. Und es ist natürlich immer, wenn was Neues dazukommt, ist natürlich jemand, der das alles sich anders vorgestellt hat, dann mag das dann vielleicht nicht so.
Ja, und wenn man was Neues machen will, muss man auch einfach irgendwann mal das Alte loslassen. Die Leute werden ja auch alt. Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, wie alt Patrick Stewart hatte doch kürzlich irgendwie Geburtstag. Er ist doch auch schon jetzt in den 80ern. Also irgendwann.
So alt?
Meine Güte. Ist er schon in den 80ern? Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt rausgehauen. Tut mir leid. Ich glaube, er hat im Moment gerade Probleme damit, dass Leute Sachen über ihn behaupten, die sowieso nicht stimmen. Deswegen kann ich mich da ruhig mal anschließen. Aber er wurde auch schon tot gesagt. Was er definitiv nicht ist.
Sehr interessant. Wenn ich bei Wikipedia Patrick eingebe, wird als erstes Stewart vorgeschlagen.
Ja.
Naja, 80 ist er noch nicht. Er ist 1940 geboren.
Okay, also gut, ja, gut.
74 gerade. Ja, oder nicht 73, 74 wird er.
Ja.
Na, da kann er noch 10 Jahre Schauspieler.
Kann er noch 4 Filme machen. Ja. 4 Star Trek-Filme.
Ich glaube, das passiert nicht mehr.
Naja, doch.
Aber ich meine, Leonard Nimoy ist auch im 12. Film noch dabei.
Mhm. Ja, der müsste alt sein.
Der ist.
Schauen wir doch mal gleich. Das müsste sich doch finden lassen hier.
Der ist Geburtsjahr.
82 Jahre alt.
31 geboren. Mhm. Also der. Und der ist immer noch im 12. Film aktiv.
Ich habe gerade irgendwie Schwierigkeiten,
das ist, glaube ich, auch ein ganz populären
Twitter. Wie schreibt der sich denn mit Vornamen?
Leonard? Leonard.
Ich, Leonard, poste. Meine ich doch. Jetzt. Der wird mir nicht so schnell vorgeschlagen.
Das ist interessant, dass Leonard Nimoy später kommt als Patrick Stewart. Das finde ich interessant.
Also wenn ich Patrick eingebe, Patrick S. kam Patrick Stewart. Und ich hatte Leonard N. eingegeben und es kamen alle möglichen Leonards. Und das habe ich gedacht, wahrscheinlich den Vornamen falsch geschrieben. Okay, ja. Jetzt habe ich ihn aber. Genau.
Ja.
Der ist schon deutlich älter. 82, genau.
Ja, und ansonsten sind ja alle jung jetzt in den neuen Filmen. Mhm. Also Chris Pine und...
Mhm.
Chekhov ist zu jung. Wie alt soll er sein? Er soll so ungefähr 18 sein, oder?
17 war er im ersten Film.
Ja.
Ah gut, er ist 17.
Aber...
Und plötzlich, ich glaube, das ist auch vielen aufgestoßen, plötzlich hat Spock eine Liebesbeziehung mit Uhura.
Mhm. Ja, das ist auch sehr seltsam.
Der, man hatte den Eindruck, immer recht asexuell war.
Mhm.
Ja. Und in der Fanfiction homosexuell.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen in den Bereich der Fankultur, die mit Star Trek sowieso immer schon Dinge gemacht hat, die ganz seltsame Wege gegangen sind teilweise. Also sei es irgendwie, dass man dann sehr viele Texte findet, in denen Spock und Kirk ein Liebespaar sind, oder man findet sehr viele Fanfilme und einfach einen sehr großen, sehr aktiven Fandom-Bereich. Und ich glaube, Trekkie ist ja auch so ein Markenzeichen als jemand, der Star Trek-Fan ist, unter dem dann auch irgendwelche Bilder manchmal transportiert werden, die nicht unbedingt auf jeden Star Trek-Fan zutreffen.
Mhm.
Also ich glaube, wir tragen nicht, das können wir jetzt, glaube ich, mal sagen, keiner von uns trägt im Moment eine Uniform.
Ja, genau.
Obwohl ich gestehen muss, dass ich tatsächlich mal an der Uni einen Dozenten hatte, der in Star Trek-Uniform sein Seminar gehalten hat.
Ui.
Das und es ging um das Römische Reich. Es gab keinen Grund.
Toll.
Ja.
Das hat er vielleicht gar nicht gemerkt. Das ist auch ein schöner, bunter Pullover.
Nein, er war das schon bewusst. Aber das ist eben, sind eben nicht nur Verrückte.
Mhm. Nicht nur.
Nicht nur. Nicht nur. Und es gibt sehr viele kreative Produkte aus der Fandom-Szene. Verschiedene Arten. Also wir hatten Comics erwähnt, wir hatten Fanfilme erwähnt, wir hatten Fanfiction erwähnt, also Texte.
Mhm.
Da gibt es sehr viel. Und die Conventions. Star Trek ist auch durchaus so ein bisschen berühmt für die Conventions, die stattfinden, also Treffen, auf denen sich die Fans versammeln und dann auch meistens Darsteller da sind und dann kann man sich mit denen unterhalten und untereinander treffen. Ich glaube, da ist Star Trek auch so ein bisschen führend gewesen, schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. So die Entwicklung dieses Fan- Dems, was man heutzutage eigentlich für viele verschiedene Serien oder Buchreihen oder alles Mögliche kennt, da war Star Trek so ein bisschen der Vorreiter, die Fankultur zu entwickeln.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Und diese Fankultur ist auch ganz wichtig gewesen, einfach um Star Trek weiter voranzutreiben. Also es gibt ja die berühmte Geschichte, dass die Originalserie in ihrer ersten Ausstrahlung gar nicht so erfolgreich war, deswegen dann auch eingestellt werden sollte. Und dann gab es Fanproteste. Mhm. Und die Fanproteste haben dazu geführt, dass diese Serie verlängert worden ist.
Mhm.
Und auch, dass dann irgendwann nach 20 Jahren Abstand eine neue Serie kommt, ist im Prinzip Ergebnis dessen, dass man gesehen hat, es gibt Fans der Originalserie, die einfach das wollen. Und da finde ich, haben die Fans auch immer mitgewirkt und Einfluss genommen darauf, wie sich Star Trek entwickelt hat.
Mhm. Ja.
Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt.
Ja, es gibt gar keinen Artikel über die Star Trek Convention. Es ist eingebettet in eine Science Fiction Convention. Schade. In der Wikipedia, also in der Enhanced Version auf der Wikipedia. Aber in der deutschen wird es dann erst, da suche ich erst gar nicht.
Ist immer ein bisschen schwierig, ja.
Ja. Ja, das ist eigentlich interessant, wo wir gerade dabei sind. Die deutsche Wikipedia hat ja sehr gekämpft gegen Star Trek-Artikel seinerzeit, also in der Gründungsphase. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum man das, warum dann Wikia oder was eben ein paar Leute darauf gebracht hat, dieses Wikia einzurichten, war, glaube ich, genau das Star Trek-Zeugs, was halt nicht gut unterkommen konnte in der Wikipedia und dann eben auch gerade in der deutschen nicht gut unterkommen konnte.
Ja, und wenn wir dann vielleicht mal so ein bisschen über das reden, was wir ganz am Anfang erwähnt hatten, woher Alex und ich uns kennen, das ist eben die deutsche Memory Alpha, Mhm. Memory Alpha ist ein Star Trek Wiki, das so eine Art Wikipedia ist. Nur.
Aber das läuft doch über Wikia, ne?
Das läuft über Wikia, ja, genau. Und es ist ein Star Trek Wiki, das im Prinzip eine Wikipedia ist für Star Trek. Und die gibt es auch in verschiedenen Sprachversionen. Und zu meiner Schande muss ich ein bisschen eingestehen, dass man, also die deutsche Memory Alpha und die englische Memory Alpha, das ist ungefähr so ähnlich wie die deutsche Wikipedia und die englische Wikipedia, was einige Diskussionskulturen angeht.
Das glaube ich gerne. Ja, ja, das ist doch, ich meine, kommt ja auch von so einer gewissen Mentalität her, die sich da zeigt.
Also. Aber trotzdem, ich glaube, einen Blick ist sie wert, oder wenn wir da mal so schamlos Werbung machen wollen.
Die deutsche Shownotes sind voll mit schamloser Werbung.
Ja. Was haben wir denn da? Haben wir da die deutsche oder die englische?
Die meiste Zeit die deutsche, wo Informationen da waren.
Ja, genau. Ja. Ja. Und die englische, wie heißt die? Ach, die heißt EN, Memory
genau.
Alpha, genau.
Und was ja am Anfang schon erwähnt wurde, da können wir dann vielleicht auch nochmal zurückkommen, die Memory Beta, das war ja, glaube ich, das allererste Thema, was wir hatten.
Das war das allererste Thema.
Die Memory Beta gibt's auch, das ist ebenfalls ein Wiki. Und die berücksichtigt dann auch die Romane, die es zu Star Trek gibt.
Also wie früher schon erwähnt, ist den Fans ja Konsistenz wichtig. Wenn man allerdings so eine strikte Konsistenz haben möchte, muss man auch ganz genau definieren, was überhaupt wahr ist, sozusagen. Also was eigentlich überhaupt passiert ist. Und darüber gibt es geteilte Auffassungen.
Mhm.
Und der Unterschied zwischen Memory Alpha und Memory Beta ist, ich glaube, beide haben so ungefähr dieselbe Auffassung, was eigentlich letztendlich Canon ist, aber die Memory Beta erfasst auch Inhalte aus Romanen, Comics, Computerspielen.
Oh, die scheint es aber nur auf Englisch zu geben.
Die gibt es auch in Deutsch.
Gibt es die auch in Deutsch?
Habe ich aber gerade, bin ich gerade drauf und da kam
eine de.memorybeta.wikia.com.
Die ist aber deutlich kleiner
als die. Die ist ziemlich klein, aber die haben ein paar aktive User.
Also Memory Beta und dann?
Ich poste es.
Ja. Ich habe jetzt einfach Alpha durch Beta ersetzt und da kommt.
Nee. Die Domain ist anders.
Ja. Und.
Wo hast du es gepostet?
In die Shownotes.
Was?
Shownotes.
In die Shownotes, okay.
Mhm. Ja. Und genau, das gibt es eben, das ist aber jetzt, muss man sich nicht irgendwie vorstellen wie ein Streit oder so, sondern es sind einfach verschiedene Grundlagen dessen, was Canon ist. Und was Canon ist, das gibt's ja so kanonisch, könnte man vielleicht auf Deutsch besser sagen. Da ist es eben so, dass das absolute Minimum ist zu sagen, alle Serien und die Filme. Das liegt ja auf der Hand.
Ja.
Und dann kann man das erweitern um Romane, um Computerspiele, um Comics. Und da gibt's eben inzwischen so viel in diesem ganzen Bereich Star Trek, dass man da durchaus unendlich gehen kann, wenn man sich alles anschaut.
Ich glaube, das Problem ist, wenn ein, sagen wir mal, in den 90ern jemand hätte eine Episode für Star Trek The Next Generation schreiben wollen und er nur um das zu tun tonnenweise Romane und Comics und Computerspiele durchspielen muss, nur um eine Geschichte zu schreiben, die nicht mit dem restlichen Universum kollidiert, dann wäre das, glaube ich, zu aufwendig. Und deswegen werden auch von Autoren traditionell nur Filme und Serien berücksichtigt. Aber wie die Produktionsfirma Paramount Pictures irgendwann mal meinte, es ist eigentlich auch nichts in Stein gemeißelt. Es gibt keine es gibt keinen Grundsatz, bitte mach nur Dinge, die Sinn machen in Relation zum restlichen Star Trek-Universum. Ja.
Wir hatten vorhin auch ganz kurz die die Zeichentrickserie erwähnt, die es in den 1970er Jahren kurz gab. Die war zum Beispiel lange Zeit für viele nicht Teil des kanonischen Bereichs, nicht Teil des Canons, bis Paramount vor ein paar Jahren, glaube ich, offiziell entschieden hat, dass sie jetzt dazugehört.
Was zufällig auf den Release einer Staffelbox
zielt. Zufällig eine zeitliche Koinzidenz, ja, aber. Aber also da ist auch, sind die Dinge durchaus ein bisschen im Fluss und letztendlich muss das, glaube ich, jeder Fan für sich selber so ein bisschen ausmachen, was für ihn Star Trek ist. Und das ist eben auch das Schöne an Star Trek, dadurch, dass es so groß ist, jeder kann sich da das suchen, was ihm persönlich jetzt das ist, wo er mit verbunden sich fühlt. Und es ist ja auch einfach so, dass jeder Fan an einem anderen Punkt eingestiegen ist und die Dinge anders wahrnimmt. Also
ja, klar.
Wenn man nun mit der Originalserie groß geworden ist, dann gibt es sicherlich auch einige Leute, die schon bei Picard sagen, das ist mir nichts mehr. Während
oder umgekehrt, wer mit Picard groß geworden ist, kommt vielleicht mit Kirk nicht zurecht.
Ne? Ja, ja.
Und mit Archer kommen sowieso die wenigsten
zurecht. Ja, das ist eben, das sind auch so typische Streitereien. Ich erinnere mich tatsächlich noch, dass wir sogar Streitereien hatten, also nicht Streitereien, das klingt jetzt zu fies, aber als die Enterprise anlief mit Archer, dass es einige Leute gab, die damals schon gesagt haben, sie finden das nicht gut und wollen das nicht akzeptieren. Mhm. Und ich glaube, das würden heute die wenigsten sagen. Heute schießt man sich so ein bisschen auf die neuen Filme ein und sagt, naja, die sind nicht in Ordnung. Neues, ja. Und mal abwarten, es kommt ja garantiert noch mindestens einer oder zwei.
Ja?
Ja, ich glaube, das ist schon gesagt worden, dass es einen 13. geben wird. Und spätestens, wenn das sich dann irgendwie so etabliert hat, dann irgendwann kommt wieder was Neues. Und dann kann man sagen, ich will aber meinen Chris Pine als Kirk haben. Ich will keinen dritten Kirk. Das kann ich mir im Moment noch schwer vorstellen, aber es wird passieren.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ja, haben wir denn jetzt so alles so abgegrast? Also wir sind ja jetzt im Kapitel hier alternative Zeitlinien Fankultur. Fankultur, ja. Conventions haben wir. Bücher haben wir. Also klar, Romane. Fanfiction gibt's ja auch, ne?
Ja. Fanfiction ist ein sehr großer Bereich. Mhm.
Der zählt dann aber auch nicht überhaupt nicht zum Kanon, also auch nicht zum Beta-Kanon.
Dafür gibt es dann Memory Gamma.
Ah ja. Am besten gleich mal verlinken.
Ja.
Ich such's mal raus.
Und das Problem ist dann natürlich in Anführungszeichen, dass dort sich wirklich jeder seine eigene Welt schaffen kann. Und dann muss man sich schon so ein bisschen darauf einigen, was akzeptiert ist. Aber das ist ja eigentlich auch wieder das Schöne an Fanfiction. Muss man sich so ein bisschen selbst entscheiden, ob man dafür ist oder dagegen, aber man hat eine sehr schöne Freiheit und kann dort auch allgemein, was die Fans an eigenen Sachen schaffen. Es gibt auch im Internet einige sehr hochwertige Fanserien, die dann auf YouTube gezeigt werden. Teilweise mit den Originalschauspielern.
In anderen Rollen.
Aber immerhin, sie treten dort auf und ich glaube, da gibt es einige Sachen, die sehr interessant sind.
Sind da mal ein paar Links oder so? Weil ich meine, das möchte man ja gerne jetzt auch nochmal sehen.
Gib mir einen Namen.
Gods and Demons, wie heißt denn das? Of Gods and Demons, da spielt doch Tim Russ mit. Und
naja, während ihr noch sucht, kann ich ja schon, oder wir machen es arbeitsteilig, Alex sucht und Björn spricht weiter.
Kommt so ein bisschen durcheinander.
Das ist ja wirklich Alpha Beta hier.
Ja. Nein, ich glaube einfach, dass da durchaus die Fankultur sehr aktiv ist und eine Menge verschiedener Sachen produziert. Da kann man jetzt auch einfach nicht sagen, schau dir das an, schau dir das an. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Projekt, das ich mal sehr schön fand, was natürlich dann ein bisschen einfacher ist, aber eine animierte Star Trek Serie, die genauso aussah wie die original animierte Serie. Da hat man es dann natürlich ein bisschen einfacher, weil man nicht jetzt groß Kulissen bauen muss, was ja ein bisschen finanziell schwierig ist. Aber die war eben animiert, nicht zu unterscheiden von der Originalserie. Und wenn man dann die Geschichten einfach weiter erzählt, hat das einen sehr besonderen Charme.
Ja, man könnte ja auch Schnipsel aus den Originalserien nehmen und durch neuen Zusammenschnitt und neue Synchronisation dann auch neue Storys machen.
Es gibt tatsächlich auch eine richtige Star Trek-Folge, wo genau das passiert ist, die in der Zeitreise behandelt.
Ja, ja, genau. Das war diese. Stimmt, ich erinnere mich. Da war irgendwie, das war, glaube ich, in
Deep Space Nine.
Ja, ja. Ah ja, okay.
Ja.
Ja. Aber es gab doch irgendwie auch was mit Next Generation, wo was zusammengeschnitten wurde. Auch
aus es gab so eine komische Billigfolge, die am Ende einer Staffel nochmal produziert wurde, die nur aus zusammengeschnittenen Szenen bestand.
Ja, ja.
Also,
Eine Bottle Show.
Genau, eine extreme
Bottle Show. Eine Bottle Show ist eine Episode einer Fernsehserie, die ohne große Special Effects und große Shows, also Gaststars und so weiter auskommt, damit man die Staffel noch voll schafft oder irgendwie sowas. Eine billige Episode.
Ja.
Bottle Show.
Und da war es scheinbar mal sehr beliebt, dass man einfach nochmal Revue passieren lässt, was in der letzten Staffel passiert ist oder so.
Das macht sich dann...
Mortal Episode. Ja, jetzt ist es gerade wieder weg.
Sorry.
Ja.
Und
da müssen immer noch spitze Klammern rum. Im Moment. Ja, das kann ich auch nachher machen. Mhm. Okay, alles klar.
Ja, sowas gibt es immer wieder. Es gibt ja auch dieses scherzhafte Neusynchronisation von Episoden.
Ja, ja, auf Schwäbisch und so.
Ja, ja. Ja, Sinnlos im Weltraum hieß das,
oder? Sinnlos im Weltraum ist da, glaube ich, in Deutschland sehr bekannt.
Mhm. Ja, wenn ihr das mal
gemacht. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch eine komplette Episoden. Also das fing an mit einigen Spruchstücken, nur so einzelne Szenen, 5 Minuten lang, aber es gab dann auch komplette Episoden, die neu synchronisiert worden sind. Kann man sich jetzt irgendwie ein bisschen...
Also das Lustige war, das war für mich gefühlt in der Vor-Internet-
Ja, Zeit. Das ist sehr früh. Ich glaube, die wurden am Anfang auf VHS ausgetauscht, untereinander hin und her geschickt.
Ja, das kann man natürlich machen. Oder konnte man. Das war damals die einzige Chance.
Ja, aber auch
Mailboxen gab es
auch. Auch die Fanfiction begann ja bei Star Trek schon tatsächlich in den 60er Jahren.
Stimmt, da gab es doch diese Geschichte mit Spock und Kirk als Liebespaar. Ne?
Ja, das ist die Erfindung der Slash-Fanfiction.
Ja, also, zumindest sagt die englische Wikipedia... Das
kannst du gleich verlinken.
Ja, mache ich. It's commonly believed that the current slash fanfiction originated within the Star Trek, the original series fanfiction fandom.
Und das sind eben Geschichten, in denen Spock und Kirk ein Liebespaar sind. Und das wurde dann dadurch kenntlich gemacht, dass man zwischen ihre beiden Namen einen Schrägstrich, Englisch slash, gesetzt hat.
Ja.
Und so angezeigt hat, dass die beiden ein Paar sind. Mhm. Was, glaube ich, heutzutage, also damals, glaube ich, noch sehr viel aufsehenerregender war als heute. Mhm. Heutzutage gibt's das fast für fast alle Fernsehserien oder Buchreihen oder so, gibt's irgendwelche beliebten Paare, die man dann miteinander verpaart in Fanfiction.
Ja.
Und damals wurde das erfunden. Also letztendlich kommt's von Star Trek.
Mhm. Ja. Ja, da sieht man, was Star Trek alles geprägt hat. Ne? Ja. Parodien gibt's ja auch, ne? Also nicht nur Sinn aus dem Weltraum, sondern irgendwelche Leute, die dann Parodien gemacht haben, bis hin zu diesem deutschen Erfolgsfilm Traumschiff, wie das? Traumschiff Surprise,
genau. Genau, Traumschiff Surprise Periode 1.
Ist ja auch eine Parodie.
Ja.
Auf alles Mögliche, da wird natürlich auch noch Star Wars.
Space Quest oder wie das hieß?
Ja,
der ist sehr
mit
gut.
Tim Allen, der ist
witzig, ja.
Der ist sehr gut, ein sehr guter Film.
Space Quest?
Space Quest, ja.
Nee.
Kannst du mal verlinken, wenn du es hast?
Irgendwas mit Quest.
Naja, das wird sich ja wohl finden. Gibt es keine Seite im Wiki, im Memory Alpha, Beta, Gamma? Ah, gibt es eigentlich auch Delta dann noch?
Die ist mir jetzt nicht bekannt, oder?
Nicht. Also wir haben Alpha bis Gamma.
Alpha bis Gamma haben wir ja. Und ja, also Parodien, klar. Und durchaus auch ja sehr gut anzusehen.
Galaxy Quest,
ja. Space. Man ist so auf Space angeschlossen.
Ja, genau.
Aber Parodien sind ja immer auch eine Auszeichnung.
Ja.
Sind ein Zeichen dafür, dass etwas gut ist und Liebhaber hat. Mhm. Und dann macht man eine Parodie.
Ja.
Also nichts, worüber man irgendwie erzürnt sein muss.
Nein. Mhm. Bestimmt nicht.
Ja. Ja, also haben wir auch noch die Parodien und und ich meine, jetzt muss man ja auch mal über das reine filmisch-kulturelle hinausgehen. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass Star Trek auch viel beeinflusst hat, also auch die technische Entwicklung. Das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Also wenn man so sieht, was so, also zum Beispiel so ein paar Apple-Produkte und so, die gab es das erste Mal bei Star Trek.
Ne? Ja, also Kommunikator ist, glaube ich, das allererste, wo wir da anfangen sollten.
Ja.
In den 60ern revolutionär, dass man ein kleines Gerät hat, das man einfach nur aufklappt und dann kann man mit allen möglichen Leuten in Kontakt treten.
Ja.
Und heutzutage Handys, also sind wir schon einen Schritt weiter mit den Smartphones und allem.
Ja. Ja.
Und eine Kleinigkeit, die ich zumindest immer beeindruckend fand bei The Next Generation, war der Umstand, dass man den Computer nicht aufklappt und irgendwas reintippt, sondern dass man mit ihm spricht, dass man ihm eine Frage stellt und er antwortet dann verständlicher Sprache. Was wobei, leider immer noch zukünftig ist.
Wobei ich mich auch immer frage, wie das geht mit der Kommunikation auf dem Schiff. Also die, die sprechen ja dann direkt da mit ihrem Emblem und es ist immer sofort der Richtige dran. Und da frage ich mich, wie ist das überhaupt möglich? Na, da muss da irgendwas, weiß ich, durch Telepathie oder so. No?
Ich glaube, es gibt auch Erklärungen, dass es in Wirklichkeit eine Sekunde Zeitverzögerung ist oder so und wir das nur in der Serie nicht sehen. Und das also da sind wir auch dann, die Star Trek-Fans, immer ganz groß dabei, Sachen zu erklären.
Versuchen, Plotlöcher zu füllen. Aber andererseits ist es halt auch eine schneller erzählte Geschichte, wenn man nicht erst, ich weiß nicht, die Nummer im Handy wählen muss, sondern wenn man dann sofort sagen kann. Und dann ist auch dem Zuschauer klar, dass ich, dass Riker jetzt gerade mit Picard redet, weil er hat ja gesagt, Riker und Picard.
Ja, ja.
Es ist halt einfacher erklärt, einfacher erzählt.
Ja. Aber es ist, glaube ich, auch was gar nicht so weit entfernt ist von dem. Also Smartphones kann man ja durchaus auch per Namen die Leute anrufen lassen, wenn sie im Telefonbuch gespeichert sind. Und da holt die Realität langsam bei Star Trek ein. Und es gibt ja auch diesen, zum Beispiel im Moment, ich glaube, X-Prize heißt das. Das ist ein amerikanischer Technologieförderpreis, der $1 Million ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber der ausgesetzt ist auf ein Gerät, das
jemand raussuchen.
Ja, das dem medizinischen Tricorder entspricht. Das heißt, der medizinische Tricorder ist ein kleines Gerät, das man in der Hand hält, mit dem man einen Patienten einfach scannen kann, indem man das Gerät über den Körper bewegt und schon weiß man, was er für eine Krankheit hat. Und sowas wäre natürlich sehr praktisch, wenn man das auch in der Realität hätte. Und es gibt da ernsthafte Versuche, das Ganze zu realisieren im Moment. Also natürlich dann nicht so, dass man einmal mit dem Gerät über den Körper scannt und schon alles weiß, aber man kann durch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sensoren, Infrarot oder so, einige Krankheiten vollkommen nicht invasiv herausfinden. Und das ist ja eine Inspiration, die durchaus voranbringt ist. Wenn es das gäbe. Aber da reden wir noch über die Zukunft. Und es gibt einfach aber, glaube ich, genug Sachen, die durch Star Trek inspiriert wurden, die es heutzutage gibt. Also es gibt ja auch die Geschichte, dass MRTs auch stark beeinflusst worden sind, die Entwicklung des MRTs, dass die grundlegende Idee überhaupt aus Star Trek kam, dass man sowas machen kann oder alleine tragbare Computer, so wie wir sie heutzutage kennen, oder auch als iPads und ähnliches, also Tablets. Das ist etwas, was uns in Star Trek schon vor vielen Jahrzehnten ganz alltäglich jederzeit begegnet ist. Und da muss man sich dann einfach auch vor Augen halten, dass die Leute, die die Geräte bei uns real erfunden haben, natürlich auch Star Trek gesehen haben.
Genau.
Dort vielleicht nicht unbedingt, die haben jetzt natürlich keine Baupläne aus Star Trek bekommen, aber grundlegende Ideen und Inspirationen und vielleicht, wenn es am Ende einfach nur das ist, das will ich auch. Das, was Picard da in der Hand hat, so ein Ding will ich auch haben. Und dann baut man sich's halt.
Ja, bis dahin, dass eben auch Leute da die Brücke der Enterprise nachgebaut haben. Bis NSA ist das ja gekommen. Finde ich schon beeindruckend, dass die Leute so begeistert sind. Ja. Ja, da sind wir natürlich jetzt auch gleich schon. Das ist ein super Übergang zu Fragen der Star Trek-Gesellschaft. No? Also wenn der NSA-Direktor da meint, er müsste das nachbauen, dann stellt sich natürlich die Frage, ist die Star Trek-Gesellschaft eine Überwachungsgesellschaft?
Man könnte meinen, dass wenn Riker auf der Brücke steht und fragt, wo ist Jean-Luc Picard? Und er weiß, er befindet sich jetzt gerade im Badezimmer.
Ja.
Ob das dann auch aufgenommen wird, wer wann wohin geht?
Ist eine Sache, ich weiß nicht, ob es gibt sicherlich auch in Star Trek viele Sachen, die man sich nicht so wünscht. Also eben, dass der Computer immer genau weiß, wo jeder ist, im Zweifel auch immer eine Aufzeichnung zeigen kann, was da passiert ist.
Genau.
Will man vielleicht nicht haben. Auch die Frage, wie das denn genau mit dem Computer funktioniert. Also der Computer vom Schiff weiß anscheinend alles und jeder hat Zugriff darauf. Sind denn unsere persönlichen Dateien auch dort drinne?
Ja.
Eine Sache, die wir uns vielleicht zweimal überlegen sollten, bevor man so einen allwissenden Computer hat.
Ja.
Es gibt übrigens interessanterweise in Star Trek auch eine Problematisierung von Geheimdiensten und übermächtigen Geheimdiensten. Es gibt die Sektion 31. Das ist so ein bisschen der Geheimdienst in
ja, es, der es gibt, es gibt einen Geheimdienst, aber es gibt auch eine inoffizielle, von niemandem kontrollierte Organisation namens Sektion 31. Also eigentlich hat sie gar keinen Namen. Eigentlich
also Sektion wird
31 einfach so als Wort benutzt. Ja, hier, ich habe übrigens 32.
Das steht sicherlich auch im...
Und das Interessante ist, dass Sektion 31 tatsächlich, und das erinnert uns ja dann vielleicht wirklich ein bisschen an das, was aktuell mit der NSA passiert. Sektion 31 gibt zu, dass die Dinge, die sie machen, vielleicht nicht immer ganz legal sind, aber zum Wohle...
Auch nicht moralisch.
Moralisch nicht ganz, aber zum Wohle der Föderation muss es ja jemand machen.
Ja, zum Wohle, das ist immer das The Greater Good und so, das müssen wir spätestens seit Harry Potter ja schon wissen, dass es meistens schief geht. Aber das ist tatsächlich immer das Argument, was dann kommt von den Geheimdiensten.
Es gibt auch eine sehr bemerkenswerte Deep Space Nine-Episode, in denen in Kriegszeiten ein Terroranschlag auf der Erde passiert und ein Admiral der Sternflotte nutzt es als Gelegenheit, um das Kriegsrecht auszurufen und sich selbst mehr Machtbefugnisse einzuräumen.
Ja, und das war im Übrigen deutlich vor 9/11.
Das war vor 9/11, aber man hat den Eindruck, es geht um dasselbe Ding.
Ja,
und
interessant.
Jeder wird verdächtigt, ein Terrorist zu sein, mehr oder weniger.
Genau, es werden dann Bluttests durchgeführt. Auf offener Straße werden die Leute angehalten und es wird ein Bluttest durchgeführt. Und wenn man sich mal zurückerinnert, 2001, was damals so in Amerika teilweise los ist oder los war auf der ganzen Welt mit übertriebenen Sicherheitskontrollen.
Ja. Paradise Lost heißt die Episode.
Genau, und das ist eine Doppelfolge auch. Also
anschauen. Paradise Lost, ja.
Eine wirklich sehr interessante Sache. Und deswegen,
Homefront, tut mir leid. Das ist ein Zweiteiler.
Das ist ein Zweiteiler, der beginnt mit Homefront, ja.
Homefront, okay, dann muss ich mir erst den Homefront anschauen. Ach, dann muss ich jetzt erstmal wieder meine... Ich habe leider die Star Trek-Folgen nicht alle auf dem Rechner. War zu viel.
Ja, es
ähnlich
ist,
wie bei Doctor Who.
Ja.
Es ist zu viel. Das muss ich erstmal wiederfinden irgendwo, aber ich glaube, da wird man schnell fündig. Ja, also weitere Aspekte der Star Trek-Gesellschaft. Also es gibt kein Geld zum Beispiel. Obwohl dann ja bei Deep Space Nine die Ferengi auftauchen, die dann doch irgendwie Handel treiben. Das ist...
Das heißt ja nicht, dass niemand mehr Geld benutzt. Das heißt es geht ja darum, dass unsere Gesellschaft, die...
Die militärische.
Naja, nicht mal unsere Gesellschaft, sondern sagen wir die Vereinigte Föderation der Planeten. Das ist der sozusagen der Staatenbund, in dem... die Erde ein prominentes Mitglied ist. Also man hat den Eindruck, zumindest spielt Geld keine große Rolle im Alltagsleben. Es gibt in der Originalserie, wird öfter mal eine Währung namens Föderationsdukaten erwähnt. Und Sold, ich glaube, irgendjemand erzählt mal, dass er weniger Sold bekommt oder so.
Ja, ja.
Aber das kann auch sein, dass es so ein Ding aus der deutschen Fassung ist.
Da sind die Hinweise manchmal so ein bisschen widersprüchlich. Es gibt eigentlich eine Episode, die das ziemlich klar macht in der Next Generation Folge, in der Menschen aus unserer Zeit, damals aus den 1990er Jahren, eingefroren werden und eben im 24. Jahrhundert wieder aufgetaut werden. Und dort gibt es auch einen Zeit, also in dieser Form in die neue Zeit gekommenen, der tatsächlich fragt, wie ist denn das mit dem Geld? Und dann
Was ist mit meinen Anlagen?
Was ist mit meinen Anlagen, mit seinen Wertanlagen? Der rechnet sich schon aus, was 300 Jahre an Zinsen bringen.
Ja, dann ist das ganze Geld weg.
Tja. Ja, und dann gibt's aber, das ist dann wieder einer der schönsten Sätze von Picard, wo er dann erklärt, wir haben kein Geld, wir arbeiten nur noch daran, uns selbst zu verbessern. Aber das betrifft, wie gesagt, die Menschheit und die Föderation. Und wir haben auf der anderen Seite die Ferengi, die du gerade erwähnt hast.
Das ist eine andere Kultur.
Die gehören nicht zur Föderation.
Nein. Ihr ganzes Leben scheint auf den Erwerb von Reichtümern ausgelegt zu sein. Und das ist eigentlich mehr witzig als...
Naja, das ist dann... wann war das Deep Space Nine? Das kommt aus den 90er Jahren. Genau, da ist genau der Punkt, wo es da um den... die Deregulierung, Neoliberalismus geht und ich meine, klar, das spiegelt natürlich genau die Zeit wider.
Ja, also gerade über die Ferengi ist auch viel geschrieben worden, sind die jetzt eben nur witzig? Oder sind die irgendwie, also es wurden teilweise auch vorgeworfen denen, dass das eine antisemitische Anspielung ist. Also da ist es immer so ein bisschen zwiespältig. Das ist relativ typisch für Star Trek, dass jedes Volk, jede Spezies, jede Rasse, auf die man trifft,
eigentlich nur ein Aspekt der Menschheit ist.
Genau.
Aber
der dann
übertrieben.
Übertrieben und so stark, dass man das Gefühl hat, dass die Spezies eigentlich nichts anderes kennt. Also die Vulkanier sind die logischen Wissenschaftler, die Klingonen sind die Krieger, die immer nur Konflikten austragen wollen und um ihre Ehre bedacht sind. Die Ferengi sind Kapitalisten, die immer profitbedacht sind. Und so könnte man das eigentlich für fast jede Spezies fortsetzen.
Naja, das ist natürlich dann auch so eine gewisse Vereinfachung der Welt im Grunde.
Ja. Und es hilft natürlich auch, Sachen schnell schön zu erzählen. Mhm. Also letztendlich reden wir ja in Star Trek immer über Sachen, die wir von uns Menschen kennen.
Ja,
und aus unserer Gesellschaft.
Naja.
Mhm. Und da hilft es eben, wenn man jemanden hat, den man schon ansehen kann, dass es ihm nur ums Geld geht oder den man ansehen kann, dass er vermutlich gleich Streit vom Zaun bricht. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nichts, was wir im alltäglichen Leben gerne haben und von uns, also einfach nicht wollen, dass wir so über die Menschen denken, aber um einen Konflikt zu erzählen, um eine Geschichte zu erzählen, ist es, glaube ich, ganz praktisch.
Ja. Ja, sicher, das ist natürlich schon eine Vereinfachung. Das wird natürlich dann auch überzeichnet und klar, kann man nicht anders, geht wahrscheinlich nicht anders. Ja.
Ja. Und man muss auch sagen, dass das Star Trek inzwischen so groß ist, die Völker gewinnen auch zusätzliche Facetten. Es bleibt nicht dabei. Mhm. Also wir kennen inzwischen auch durchaus Vulkanier, die nicht logisch sind. Wir kennen inzwischen auch Klingonen, die
friedlich sind.
Wir kennen auch Ferengi. Kennen wir Ferengi? Ja, wir kennen sogar Ferengi, die sich nicht um Geld kümmern.
Nurg ist dann die sogar am Ende von Deep Space Nine gibt es auch eine Art kleinen Gesellschaftsumschwung eben der Kultur der Ferengi.
Ja, also
ohne jetzt zu spoilern.
Ohne zu spoilern, aber tatsächlich, es kann sich was verändern, es kann besser werden. Mhm. Und genauso haben wir eben auch die Föderation immer wieder Leute, die nicht nur das Gute und Beste wollen. Also es gibt auch immer wieder Bösewichter in der Föderation. So gesehen ist es dann doch nicht alles immer nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch Graustufen.
Ja.
Und das ist es ja das, was ganz besonders spannend
ist. Lustigerweise auch gerade in Deep Space Nine wird häufig diese Moralfrage gestellt, ist das, was wir tun, eigentlich richtig? Also die Enterprise ist aufgebrochen, um neue Welten zu entdecken und was zurückbleibt, ist die Raumstation Deep Space Nine, die jetzt sich auch noch in der Zukunft um diese Situation kümmern muss. Und da werden häufig Moralfragen gestellt im Sinne von also zum Beispiel eine prominente Episode ist in Pale Moonlight oder so, wo es um diesen Konflikt, den Dominion-Krieg geht, in dem die Föderation unbedingt Verbündete braucht, zum Beispiel halt also von ihren Nachbarn. Und es bedarf dann einer dritten Fraktion, quasi einer Person, die keine moralischen Ansprüche hat, quasi einen Anschlag auf jemanden zu verüben, um diese dritte Fraktion, also die andere Fraktion, mit in diesen Krieg zu holen.
Und was dann dazu führt, dass die ganze Episode so erzählt wird, dass der Hauptcharakter der Serie, eben Captain Benjamin Sisko, sich selbst fragt, war das, was ich getan habe, richtig? Aber er hat es getan. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen das Ambivalente an dem Ganzen. Er weiß eigentlich, dass das, was er getan hat, falsch war. Aber er hat es getan, weil er glaubt, dass es nötig war. Und solche Konflikte sind gerade in Deep Space Nine nicht selten. Das kommt immer wieder vor und da muss man sich dann auch irgendwie selber zu positionieren. Letztendlich sehen wir, was passiert ist und ich glaube, das ist ja auch in der menschlichen Geschichte genauso, dass nicht immer so ist, wie man es will, sondern manchmal passieren die Dinge einfach.
Ja, klar. Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Aber das war mir gar nicht klar und ich sehe jetzt vielleicht doch alles mit anderen Augen. Es war mir gar nicht klar, dass Deep Space Nine da so
Also ich hatte es, glaube ich, im Vorgespräch schon mal gesagt, es lohnt sich wirklich. Schau sie dir an.
Also ich musste mir das dann nochmal anschauen. Also ich fand, mir war das dazu wirklich zu Soap.
Die ersten Staffeln sind aber auch bei allen Serien, also zumindest bei The Next Generation, Voyager und Deep Space Nine, sind die halt einfach ein bisschen schlecht.
Das ist ja, glaube ich, normal. Die Serie braucht so ein bisschen Zeit, natürlich, um sich zu entwickeln. Ja. Man muss die Leute kennenlernen. Und gerade bei Deep Space Nine ist es aber ein deutlicher Unterschied. Also die ersten, ich habe das Gefühl, die ersten Staffeln, da wussten sie nicht so genau, wo sie hinwollen. Und haben so ein bisschen versucht, einfach Next Generation auf einer Raumstation zu spielen.
Hat aber nicht funktioniert.
Funktioniert nicht. Und dann später hat sie eigentlich, glaube ich, die Serie sehr viel beigetragen, auch zu der Entwicklung allgemein, wie im Fernsehen heutzutage Geschichten erzählt werden. Weil es wirklich nicht jetzt das erste, definitiv nicht das erste Beispiel war, aber ein früher Vorreiter von dem, was heute selbstverständlich ist, dass man auch mal eine ganze Staffel lang eine Geschichte erzählt. Und dass man Charaktere hat, die sich wirklich verändern und nicht einfach jede Woche wieder genau dasselbe sind,
naja, klar,
wie in der Woche vorher.
Monster Fluid, genau. Naja. Ja, es wird hier nochmal im Chat nachgefragt, wie das war mit dem Geld. Vielleicht können wir das doch nochmal näher erklären. Mhm. Also es gibt kein Geld und warum gibt es kein Geld und in der Föderation?
Also wie du sagst, es wird halt nie genau erklärt. Also es gibt da diese Wundertechnologie, den Replikator, das ist eine ich weiß nicht, energiekonsumierendes Gerät.
Ja, immerhin Energie. Energie muss irgendwo herkommen.
Ja, das ist ja das Problem. Man kann aber mit diesem Gerät zumindest Essen erzeugen. Aber es wird auch immer wieder angedeutet, dass es aber weniger, also es energieeffizienter ist, Essen auf traditionelle Art und Weise herzustellen am Ende. Also ich glaube, der Punkt ist einfach, dass Armut und dass Armut auf der Erde nicht mehr existiert. Dass wir es irgendwie geschafft haben, alle unsere Probleme und Auseinandersetzungen beiseite zu legen. Und
Staaten sind irgendwie auch weg. Die Erde ist vereint.
Die Erde ist, also es gibt eine Weltregierung tatsächlich. Also die Vereinigte Erde, aber da zählt auch der Mars dazu und also die Marskolonien.
Und es ist natürlich letztendlich nur ein Teil der Föderation, die dann ein Parlament hat und einen Präsidenten. Das wird immer nur so bruchstückhaft beleuchtet und man muss sich ja auch nicht wirklich von vielen verschiedenen Stellen irgendwie zusammensuchen, um rauszufinden, wie das eigentlich funktioniert.
Na gut, aber es gibt Leute, die haben die Timeline rekonstruiert, dann muss es doch auch Leute geben, die rekonstruiert haben, wie das politische System da ist und vielleicht auch Leute, die herausgefunden haben, wann das Geld abgeschafft wurde und ob es, wie das ging alles. Das ist ja die Frage.
Also letztendlich ist vermutlich die Idee einfach, dass das Energieproblem gelöst wird. Mhm. Ich glaube, in Star Trek liegt das dann am nächsten zu sagen, dass das eine Antimaterie-Reaktion ist. Wenn man Antimaterie hat, kann man genug Energie schaffen. Oder Kernfusion spielt immer eine große Rolle. Also es wird Kernfusion wie in der Sonne durchgeführt. Und wenn man einmal genug Energie hat und wenn man dazu noch ein Gerät hat, das aus reiner Energie jede beliebige Materie schaffen kann, ich glaube, dann sind auch einfach, also wenn man
Eine funktionierende technische Lösung, endlich.
Wenn man das hat, dann glaube ich, hat man auch einfach viele Probleme nicht mehr. Zumindest materielle Probleme nicht mehr. Und dann kommt eben der Optimismus ins Spiel, der für Star Trek ganz entscheidend ist. Das ist eine optimistische Zukunftsversion, trotz düsterer Seiten, die es immer wieder gibt. Das ist sehr optimistisch. Und es ist eben der Glaube daran, dass wenn die Menschheit mal so Trivialitäten wie Hunger überwunden hat, dann sind wir auch in der Lage, alle anderen Probleme zu lösen.
Das mag sein. Dennoch muss man ja sagen, zumindest auf den Raumschiffen, wir wissen ja nicht so, wie das anderswo ist, scheint anders zu sein außerhalb der Raumschiffe, aber auf den Raumschiffen gibt es ja eine ganz klare militärische Hierarchie.
Die Sternflotte ist ein Militär. Das ist eine militärisch organisierte Forschungsorganisation. Ja.
Und die bunten Uniformen täuschen da vielleicht ein bisschen drüber hinweg, aber das hat jeder einen Dienstgrad und es gibt Befehle und man muss drauf hören, was einem befohlen wird.
Ja.
Das ist eine Sache, die sicherlich ursprünglich daher kommt, dass Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, ja auch aus dem Militär- und Polizeidienst kam. Also eigentlich sein ganzes Leben, bis er angefangen hat, Fernsehserien zu schreiben, immer in solchen Strukturen aufgewachsen ist.
Kurz erklären, wer Gene Roddenberry ist?
Ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem. Wir haben so lange über Star Trek geredet und nicht Gene Roddenberry erwähnt.
Ja, das ist
der geht eigentlich gar
das
nicht.
Das geht gar nicht. Das müssen wir jetzt hier ergänzen.
Mach ich. Ja. Gene Roddenberry war der Erfinder von Star Trek und der, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg bei der Marine war und dann später in der Polizei gearbeitet hat, als Polizist, also durchaus solche Strukturen kennt und der hat dann angefangen, Fernsehserien zu schreiben. Seine erste Fernsehserie, die relativ erfolgreich war, war auch eine Fernsehserie namens The Lieutenant. Da ging es um einen Offizier im Marine Corps, also war eine Militärserie. Und als er dann Star Trek entwickelt hat, war es für ihn relativ naheliegend, so eine Art Marine im Weltraum fortzusetzen.
Mhm. Und in Form der NASA war das ja zu seiner Zeit auch.
Ja, ja, muss man klar sagen. Also das Raumfahrtprogramm der Amerikaner ist ja militärisch gewesen lange Zeit. Ist immer noch in großen Teilen militärisch, aber war es auch. Und trotzdem, egal ob man jetzt feststellt, dass es militärisch ist oder nicht, viel Optimismus und viel Freiheit und auch durchaus Dinge, die in den 60er Jahren unvorstellbar waren, die für ihn ganz normal waren. Mhm. Eben schwarze Frauen als Offiziere auf der Brücke oder
ja.
Hippies, alles Mögliche. Also John Roddenberry war da auch sehr offen.
Mhm. Also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch die Story, dass er eigentlich eine Western-Serie angefangen hatte zu schreiben und dann hat man ihm irgendwie gesagt, da gab es doch auch, glaube ich, noch einen bestimmten Grund, warum das so war. Ich erinnere mich da an irgendwas gelesen zu haben, dass jetzt aber eine Weltraumserie her muss. Und dann hat er gesagt, okay, da war eine Weltraumserie und hat dann das Zeug, was er da eh hatte, weiterverwertet.
Ja, Ich glaube, da hat damals alles Mögliche geschrieben. Also wie gesagt, er hat eine Serie über das Marine Corps geschrieben. Er hat dann später T.J. Hooker ist doch auch von ihm? Nee, da bin ich jetzt, glaube ich, komplett.
Aber da hat das William Shatner.
William Shatner hat da mitgespielt, ja, tut mir leid. Aber Gene Roddenberry hat damals so die ersten Schritte gemacht als Drehbuchautor und hat alles Mögliche geschrieben. Und dann eben Star Trek, der große Durchbruch.
Ja. Ja.
Aber der wurde auch anschließend spätestens nur noch damit assoziiert und ich glaube, das hat ihn noch so ein bisschen gestört. Er hat noch ein Konzept für eine andere Serie geschrieben oder für andere. Es kommt immer wieder dieser Charakter vor. Ich weiß nicht, wie war sein Name? Der Captain der Andromeda.
Ja.
Also es wurde dann später noch unter seinem Namen eine Serie namens Andromeda entwickelt, wo es um ein Raumschiff namens Andromeda geht. Dessen Captain aus der, weiß nicht, aus einer glorreichen, wunderschönen Zeit kam und jetzt sind wir in so einer Art postapokalyptischen Welt. Das hat er ursprünglich wirklich tatsächlich geschrieben, aber nicht in einem Science-Fiction-Kontext.
Ja.
Ja. Wenn wir schon so reden, dann kann man vielleicht auch seine Familie erwähnen. Also er war dann verheiratet mit Major Barrett.
Major Barrett hat in den ersten Pilotfilmen die erste Offizierin, also den ersten Offizier gespielt.
Damals waren sie noch nicht verheiratet.
Damit waren sie noch nicht verheiratet.
Haben dann später geheiratet und sie hat dann in der Originalserie Christine Chappell gespielt.
Also eine Krankenschwester.
Die Krankenschwester und dann in späteren Folgen Laxana Troi, die Mutter von Deanna Troi, einer der Offizierinnen auf der Enterprise von Picard. The Next Generation.
Außerdem war sie stets die Stimme des Computers. Wenn der Computer eine Frage beantwortet, war das...
In allen Serien, oder?
Ich glaube, in allen Serien. In allen Serien, ja.
Und das heißt, selbst nach Gene Roddenberrys Tod war sie immer eine Verbindung zur Familie sozusagen, die weiter bei Star Trek vorhanden war. Und sie war dann auch stark daran beteiligt, dass... Andromeda entstanden ist. Da war sie, glaube ich, auch bei der Entstehung relativ stark beteiligt. Ja.
Ah ja, wieder was gelernt. Ja, nee, das ist, glaube ich, ein Gerücht, dass das erst eine Western-Serie ist. Er hat einfach das, um es zu verkaufen, genannt, A Wagon Train to the Stars.
Ja.
Das waren da seine Worte, also um das zu charakterisieren. Und das ist ja auch richtig.
Ja, Star Trek ist ja schon eine Anspielung auf die berühmten Treks nach Westen.
Genau.
Übrigens auch die einzige Stelle, an der in Star Trek dieser Begriff fällt, ist dann im achten Kinofilm, in der Saffron Cochran, wir hatten vorhin darüber gesprochen, Saffron Cochran eben die Besucher aus der Zukunft trifft und sie ihm versuchen zu erklären, dass sie Astronauten sind, die durchs Weltall fliegen und er eben sagt, wie auf einem Track durchs Weltall.
Ihr seid auch so eine Art Star Trek oder was?
Ja, so in der Art, sagt er das.
Naja.
Und also das ist so ein bisschen der einzige, ich glaube, das ist tatsächlich der einzige.
Die einzige Erwähnung.
Die einzige Erwähnung von Star Trek in Star Trek. Muss man ja nicht machen, aber kann man ja gar nicht.
Naja. Naja, ich wusste ja lange Zeit nicht, dass Star Trek Raumschiff Enterprise ist, weil natürlich ich das nur unter Raumschiff Enterprise kannte als Kind und dann später, ne, als dann Next Generation kam, hieß es plötzlich Star Trek. Da musste ich mich dann auch erst dran gewöhnen.
Ja, das ist ja auch nochmal die Übersetzung von Next Generation, heißt im Deutschen das nächste Jahrhundert.
Das heißt Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert.
Genau. Was ja sogar stimmt. Das ist ja ein Jahrhundert Sinn, später.
Also Sinn, Sinn, ja. Und dann später hat man die Titel übernommen. Also Deep Space Nine, Voyager,
ja, dann hat man
wurde nichts mehr übersetzt.
Ja gut, das ist natürlich bei Deep Space Nine und Voyager auch richtig, weil das die Namen sind. Enterprise wurde ja letztlich, ist zwar ein anderer Titel, aber ist der Name des Raumschiffs gewesen.
Mhm. Ja. Und man könnte fast auch sagen, dass die Enterprise immer so eine Art anderer Hauptcharakter ist, Hauptdarsteller. Mhm. So neben Kirk, Spock gab es eben auch die Enterprise.
Und stimmt.
Dann, kennt man einfach, den Begriff kennt man. Mhm. Und das erste Space Shuttle hieß ja auch Enterprise.
Der Prototyp.
Mhm. Also das ist selbst nicht ins Weltall geflogen, war aber der Prototyp, bei dem die Technik getestet wurde. Mhm. Und dieses Schiff wurde überhaupt nur Enterprise genannt, weil die Fans das vorgeschlagen haben von Raumschiff Enterprise, also von Star Trek, die Fans das vorgeschlagen haben. Und daraufhin hat die NASA gesagt, gut, wir nennen das Schiff Enterprise.
Und warum nennt Gene Roddenberry die Enterprise? Gibt es da auch irgendeinen Grund?
Soweit ich weiß, sollte sie vorher Farragut heißen.
Wie sollte sie heißen?
Farragut.
Yorktown sollte sie auch mal heißen. Sorry. Also Yorktown war der Flugzeugträger, auf dem er im Krieg war.
Ach so.
Und es gibt auch einen anderen berühmten Enterprise-Träger im Krieg, den gab es auch. Mhm. Wie er dann jetzt letztendlich genau darauf gekommen ist.
Also es gab ein Schiff als Vorlage.
Es gab einen Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg namens Enterprise.
Ah ja.
Und es gab dann später auch noch einen anderen Flugzeugträger, einen zweiten Flugzeugträger namens Enterprise in den 80er Jahren.
Und das war dann aber...
Der kam dann aber tatsächlich auch im vierten Kinofilm vor.
Aha.
Also nicht in wirklich... Also
viele Raumschiffe im Star Trek-Universum sind benannt nach anderen Schiffen. Die Defiant zum Beispiel oder...
Die Defiant jetzt zufälligerweise nach einem Schiff, das es wirklich nie gab, aber von dem alle denken, dass es gab.
Was, wie? Die gab es nicht? Es gab doch?
Es gab nie ein Schiff namens Defiant, aber das ist ein Name, der sehr gerne in Büchern aufgegriffen wird. Ah. Und es gibt sehr viele Bücher über Schiffe, die Defiant heißen. Und dann also das ist irgendwie so. Aber tatsächlich sind das so die Traditionen, die aufgegriffen werden, gerade von der US Navy eben. Und liegt ja auch nahe, wenn eben Gene Roddenberry bei der Navy war, dass er die Namen der Schiffe daher nimmt. Mhm. Aber Enterprise ist natürlich auch ein entsprechender Name. Also Yorktown hätte jetzt nicht viel was gesagt, aber
Enterprise ist natürlich in der Tat sprechen, die Unternehmung und so, klar, ne, das passt auch. Es wird ja im Vorspann von der Serie Enterprise, also die Archer-Serie, sieht man ja Schiffe, wie sie sich entwickeln. Also irgendwie von ganz alt und da steht dann auch Enterprise dran. Also Schiffe, nicht Raumschiffe, sondern eben Wasserschiffe und Schiffe, also richtige, Schiffe eben.
Schiffe.
Und kommt dann am Ende die Enterprise dann raus.
Ja, das ist auch, was sich durch alle Serien zieht, dass es immer irgendwie so Schiffsmodelle im Hintergrund gibt, wo man nochmal die Vorgängerschiffe sieht, oder?
Gab es sowas bei Voyager und bei Deep
Space? Bei Voyager nicht, aber... Nee.
Zumindest in The Next Generation ist der Konferenzraum der Enterprise verziert mit Modellen von anderen Schiffen, die denselben Namen haben.
Ja.
Und ich glaube, zum Beispiel auch auf dem Schiff Defiant, was scheinbar doch kein reales Vorbild hatte, gab es so Gemälde im Hintergrund, ein Segelschiff, ein...
Ja, gut.
Also es gab einfach immer also diese Tradition, dass es nach irgendwas benannt worden war, was schon vorher da war.
Und dann gerne auch nach Wissenschaftlern. Also es gibt sehr viele Schiffe, die nach Wissenschaftlern benannt
sind. Die Shuttles der Enterprise D heißen
Marie Curie, Einstein.
Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ich gesagt.
Eins heißt, glaube ich, auch Verne, also nach Jules Verne.
Mhm. Ja, genau, Verne. Also ist ja kein Wissenschaftler.
Ja, ist kein Wissenschaftler, aber reizt sich so ein bisschen. Science Fiction reizt sich so ein bisschen daran ein. Also.
Einstein und Dings.
Ja, und Jules Verne ist nicht nur einfach ein Science-Fiction-Autor, sondern auch einer, der halt sehr technikinteressiert war und halt wirklich, das ist ja nicht Science-Fiction. Also was er da bringt, ist ja, das ist die Zukunft projiziert, also Technik, die es schon gab.
Ja.
Also das ist ja, ich habe diese Ausgabe von Paris im 20. Jahrhundert, wie er im 19. Jahrhundert geschrieben hat, wo er halt schreibt, wie Paris im 20. Jahrhundert aussieht, und zwar glaube ich 1962 oder so spielt das. Und ist aber, wie gesagt, 1862 geschrieben, oder 18, etwas später, aber Ende des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es halt immer Anmerkungen. Die haben halt sowas rausgegeben, damit sie da neues Urheberrecht haben können. Ne? Mit Anmerkungen. Und da ist es immer genau erklärt, wo die Ideen herkommen. Also es ist tatsächlich so, also in diesem Paris im 20. Jahrhundert gibt es halt eine so eine Art Schwebebahn in Paris. Also, das ist sehr spannend auch, weil die Story ist schlecht, aber diese Techniksache ist halt spannend. Die werden argumentiert auch, warum man eine Schwebebahn haben will und keine Untergrundbahn. Das war die Kosten, sich durch die Erde zu wühlen, ist halt blöd. Und wenn die Bahn auf der Straße fährt, dann kann man da nicht mehr flanieren. Also will ja die Straße soll ja für die Bürger frei sein und dann eben der Verkehr oben. Und die ist ganz leise, die funktioniert nämlich nach dem Prinzip des Transrapid. Das muss man sich vorstellen, aber eben mit Dampf betrieben. Ja, und es gab tatsächlich ein Patent, das angemeldet worden war, wo man halt Sachen mit Dampf, also wie so eine Rohrpost, aber in der Rohrpost sind halt Magneten und da kann man also Dinge dranhängen und damit transportieren. Das gab es als Patent. Also es war jetzt nicht einfach nur Science Fiction, sondern er hat halt was genommen, was es schon gab, eine Technik, und hat dann weitergedacht, wie man das machen könnte. Was er eben nicht wusste, ist, dass es dann später den elektrischen Strom gibt, der das viel besser kann.
Ja.
Dass man halt tatsächlich eine Magnetschwebebahn machen kann, also Transrapid. Aber die Idee, das mit Luftdruck zu machen, die gab es halt schon und das hat er dann einfach nur mal konsequent weitergedacht. Von daher ist es im besten Sinne des Wortes eigentlich Science Fiction, weil es eben Wissenschaft und Fiktion miteinander verknüpft und nicht unbedingt alles nur so Sachen in die Zukunft verlegt. Das war schon, deshalb finde ich, ist es auch richtig, dass man dann halt Jules Verne dann so in diese Riege mit Einstein und anderen nimmt, weil das natürlich das passt zusammen. Also Einstein ist ja nun tatsächlich ein Erfinder und hat mit Science Fiction erstmal nichts zu tun, aber
Ja, aber das solche Namen tauchen immer wieder auf in Star Trek und wer sie erkennt, freut sich natürlich.
Ja, klar, natürlich, klar. Naja, das gehört natürlich auch dazu.
Ja.
Ja. Gut, jetzt vielleicht zum Schluss noch. Wieso begeistert ihr euch so für Star Trek? Was hat euch da besonders beeindruckt?
Es gibt verschiedene Dinge, die mich daran reizen. Zum Beispiel, also ich glaube, das Wichtigste sind die Charaktere. Jede Serie hatte Charaktere, die sind besonders interessant. Zum Beispiel in der Originalserie war das bestimmt Spock. Spock ist auf seine Art und Weise einfach mal, ich würde sagen, enigmatic. Ich weiß nicht, irgendwie. Er redet sehr gerade und bedacht.
Mhm.
Und wissenschaftlich. Ich glaube, er ist einfach ein Wissenschaftler. Es ist faszinierend an ihm, ist das ja.
Aber trotzdem nicht irgendwie so tröge.
Nicht tröge, genau. Er ist trotzdem interessant und diesen Charakter finde ich in jeder Serie irgendwie wieder. Es gibt zum Beispiel dann in Next Generation gibt es Data, der ist eine Maschine, die versucht menschlich zu sein, ein Android halt.
Mhm.
Und Bei diesen beiden Charakteren hat man einen Widerspruch, dass sie, sie tragen so einen Widerspruch in sich. Spock ist zum Beispiel ja halb menschlich und halb Vulkanier. Er bevorzugt aber die vulkanische Lebensweise und versucht also Emotionen zu unterdrücken. Das steht aber, damit steht er sich mit sich selbst aber auch im Konflikt. Und das Schöne an seiner Charakterentwicklung ist ja, wir haben ihn ja 300 Jahre lang gesehen, er hat an der Originalserie, er kam auch in der in The Next Generation vor, als älterer, weiserer Spock und am Ende seiner Entwicklung im letzten Film gesteht er sich auch Emotionen ein und er ist trotzdem noch, also er selbst sozusagen.
Ja. Mhm.
Und denselben Widerspruch gibt es ja auch bei Data, er ist aber andersrum, er möchte Emotionen haben, ist aber nicht dazu in der Lage. Und diese Charaktere sind sehr gut darin, menschliches Verhalten, also uns zu zeigen, wie menschlich wir eigentlich sind. Also was bedeutet das? Warum lachen wir? Wie funktioniert ein Witz zum Beispiel? Data, wenn er, wenn man ihm sagt, ja, das war ein Witz, und dann denkt der danach, ach ja, ein Witz ist eine Anekdote mit einem seltsamen Ende oder mit einem widersprüchlichen Ende, die als witzig empfunden wird, und ich müsste jetzt eigentlich lachen. Ha, 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 oder so. Das,
ja. Also die Charaktere in Star Trek sind auf jeden Fall immer ziemlich reichhaltig, weil man halt auch immer eine ganze Menge davon hat. Ne? Mhm. Man hat immer eine Crew in jeder Serie von verschiedenen Charakteren, die zusammenarbeiten müssen. Das ist jetzt natürlich nichts Spezielles, das gibt's in jeder Fernsehserie. Aber man hat gewisse Archetypen und man hat gewisse neue Sachen. Was mich persönlich an Star Trek am meisten fasziniert, ist immer das, was eigentlich grundsätzlich in Science Fiction möglich ist, dass man Probleme, einerseits Probleme, die wir kennen, erzählen kann, mit einem anderen Hintergrund. Also man kann, was weiß ich, eigentlich alle möglichen gesellschaftlichen Probleme, die wir so kennen, Rassismus, Krieg, Gewalt, kann man in Science Fiction erzählen, indem man andere Figuren an die Stelle derer treten lässt, die wir kennen. Und dann reden wir eben zum Beispiel über die Rechte von Robotern und reden in Wirklichkeit über die Rechte von Menschen und Sklaverei oder so. Aber das Schöne an Science Fiction ist, dass sie auch vollkommen neue Probleme aufgreifen kann. Probleme, die es bei uns einfach noch nicht gibt. Künstliche Intelligenz zum Beispiel.
Ja.
Wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Oder wie gehen wir eben damit um, wenn plötzlich Geld keine Rolle mehr spielt? Was machen wir dann? Und das finde ich sehr schön. Und das, finde ich, hat Star Trek vor allem deswegen, was Star Trek dann eben auszeichnet gegenüber vielen anderen Science-Fiction-Produkten aller möglichen Art, ist eben, dass es so viel davon gibt, dass es ein schönes, großes Universum gibt, wo man einfach sehr viel erkunden kann und sehr viel erzählen kann.
Ja, ja, das ist richtig. Hier im Chat kommt noch der Wunsch, das passt natürlich jetzt irgendwie gerade noch so, weil wir über Star Trek-Universum sprechen, wir sollen noch was über Technik sagen. Wir hätten so wenig über Technik im Star Trek-Universum gesprochen. Wir haben den Tricorder erwähnt. Das Beamen haben wir erwähnt.
Oh, ist noch eine ganz tolle Technik, die in The Next Generation gerne nicht funktioniert. Ist, also man fügt über eine Technologie, mit der man einen Raum, also man geht in einen Raum und dieser Raum simuliert die Umgebung eines anderen Ortes für einen. Man hat also den Eindruck, woanders zu sein, zum Beispiel.
Ah. Ja,
das Holodeck. Holographische Holodeck. Projektion, ja, und auf Raumschiff. Ja, das heißt dann das Holodeck, und das wird an Bord der Enterprise hauptsächlich in der Freizeit genutzt, um sich zu entspannen und so. Aber das ermöglicht natürlich noch eine ganze Menge mehr. Also es werden nicht nur Orte simuliert, es werden auch Personen simuliert, und diese Personen sind Computerprogramme, und da gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Sache, dass sich jemand Sherlock Holmes spielt, also er spielt einen Sherlock Holmes Roman. Das Dumme ist, dass er den bereits kennt und alle Rätsel in den ersten Sekunden lösen kann. Und dann möchte er einen richtigen Antagonisten haben, und der Computer macht ihm dann einen richtigen Antagonisten, und der ist insofern richtig, als dass er scheinbar begreift, dass er gar nicht Moriarty ist.
Und dann in die Realität eingreift.
Und dann das Raumschiff übernehmen möchte.
Genau, ich erinnere mich daran. Ja. Das ist das Schöne.
Ah, das Holodeck ist natürlich eine faszinierende...
Damit kann man so viel machen eigentlich.
Ist eine faszinierende Technologie, die in der Serie leider immer wieder darauf hinausläuft,
dass irgendwas nicht funktioniert.
Funktioniert irgendwas nicht? Weil sonst ist es vermutlich langweilig, einfach die Leute bei ihrer Freizeit zu zeigen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, ist es doch eine interessante Sache. Einen Raum, in dem man quasi alles schaffen kann und wo man auch alles machen kann. Und das sind im Prinzip die virtuellen Welten, die viele Leute ja mit Computerspielen oder im Internet.
Es gibt tatsächlich auch eine schöne Episode, wo jemand sich in diesen Welten verliert und eine Sucht entwickelt, sich nicht mehr dem echten Leben zu stellen, sondern lieber seiner Version davon.
Ja. Naja, man ist da schon sehr nah dran. Ich meine, ich hatte neulich da, weiß gar nicht, wie das heißt, diese Brille, mit der man da so 3D-Sachen sehen kann, so eine 3D-Projektionsbrille. Und ich war richtig schwer geplättet. Und das war noch die Entwicklerversion. Das ist noch gar nicht das Ding, was dann später mal auf den Markt kommt. Das war auch noch ohne HD. Ja, also es geht dann noch besser mit HD. Also da war ich schon richtig geplättet, wie realistisch das wirkt und was das eigentlich auch für einen Eindruck hinterlässt. Also ich denke, da sind wir kurz davor, vielleicht eher mit so einer Art Brillen. jetzt wirklich, aber dann kann man natürlich auch interagieren und so. Also das, da gibt es sicherlich schöne Möglichkeiten in Kürze. Ja, Warp-Antrieb.
Warp-Antrieb ist natürlich die Grundlage dessen,
was wir die ganze Zeit reden. Denn? Warum überhaupt Warp?
Also da wird wohl irgendwas verzerrt.
Ja, na, aber ich bin da kein Experte. So wie's, da wird einfach der Raum gekrümmt um das Raumschiff herum, sodass er kürzer ist sozusagen.
Aha.
Also es gibt tatsächlich wohl ernstzunehmende Physiker, die an Konzepten dessen arbeiten. Auf der rein theoretischen Ebene ist sowas wohl durchaus machbar und denkbar. Wie man das nun praktisch umsetzt, da kann man sich
vermutlich... Also es wird auch in... Details, in tollen Details erklärt, dass man da Deuterium und Antimaterie benutzt und das dann reagieren lässt und die Energie dazu benutzt, um irgendwas um den Raum zu krümmen oder so. Aber genau, es wird natürlich nicht gesagt.
Also natürlich weiß jeder Star Trek-Fan, dass man dafür Warp-Gondeln braucht.
Ja, irgendwie braucht man dafür
Gondeln. Warp-Spulen sind und dass die dann ein Warp-Feld erzeugen und dass man die Feldstärke gut einhalten muss. Und
dass man Dilithium braucht
für diese Reaktion. Man braucht Dilithium zur Konfiguration.
Was ist denn Dilithium?
Dilithium ist ein Kristall.
Fiktives Mineral. Ein mineralisches Kristall, durch das die Reaktion von Deuterium und Antideuterium gesteuert wird. Ja. Aber
also es gibt immer sehr elaborierte Erklärungen für alles, also elaboriert klingend zumindest.
Ja. Aus dem, ob man dann da was rausnehmen kann, ist wieder die andere Frage.
Meine Lieblingstechnologie ist ja der, wie war das, der
Heisenberg-Kompensator.
Was
ist der Heisenberg-Kompensator?
Es gibt ja die Heisenbergsche Unschärferelation, dass man bei einem Teilchen nie wissen kann, wo es ist und wie es sich bewegt. Und
das ist ein Problem,
was man eins wissen, man kann nicht beides
wissen. Man kann nicht beides wissen,
das
aber
ist ein Problem, was man hat, wenn man Leute beamen möchte. Und um dieses Problem zu überwinden, haben die Autoren eben den Heisenberg-Kompensator entwickelt und sind nicht darauf eingegangen, was der jetzt eigentlich tut.
Er löst einfach das
Problem. Er löst das Problem halt irgendwie.
Ein kleines Bauteil und schon weiß man das.
Ah,
und
dann ist er gut. Gut, nicht alles ist technisch geklärt, aber ich meine schon eindrucksvoll. Also gerade diese technischen Gedanken. Ich glaube, das macht auch einen Reiz aus, dass eben nicht einfach irgendwas gemacht wird, wie man das sonst in Science Fiction hängt davon ab.
Ich denke, das ist schon der Inbegriff von Science Fiction.
So die da eben Sachen auch versuchen zu erklären. Ja.
Na, es gibt ja so die Unterscheidung zwischen Hard Science Fiction und Soft Science Fiction und ich glaube, Star Trek bewegt sich da immer, das oszilliert durchaus auch so ein bisschen da hin und her. Manche Sachen wie der Warp-Antrieb werden halt immer wieder irgendwie versucht zu erklären. Manche Sachen werden einfach nur gesagt und dann geht man davon aus, dass man es versteht.
Ja, das Beamen ist mir ja auch so ein bisschen suspekt. Wie das wohl funktionieren mag. Vor allen Dingen wird dann auch immer, hat man den Eindruck, also es gibt so ein paar Sachen, die nicht so gut zu verstehen sind. Nämlich zum Beispiel, das Beamen ist irgendwie so beschränkt. Man kann irgendwie nicht über beliebig viele Strecken und manchmal eben doch und so. Da fragt man sich, woran liegt das denn? Eigentlich ist doch so, nach den Gesetzen der Physik, wenn ich Energie in den Weltraum schieße, dann wieso geht die dann verloren? Also jedenfalls, also Energie kann ja nicht einfach so verloren bleiben. Energie bleibt ja eigentlich erhalten.
Wir können dir diese Fragen nicht beantworten, glaube ich, weil...
Was?
Wir können dir diese Fragen nicht beantworten.
Habt ihr euch da noch nie Gedanken drüber gemacht?
Ganz ehrlich, ich habe es akzeptiert. Ich hab
auch bei der Enterprise, wenn die mal so beschleunigt. Ne? Manchmal sieht man ja dann auf dem Bildschirm irgendwie so gerüttelt oder sowas. Ja. Aber eigentlich ist das ja völlig unglaubwürdig. Also erstmal, wie sie das mit der Gravitation hinkriegen, ist die Frage da auf dem Schiff. Und dann müsste man ja tatsächlich Effekte von Beschleunigung haben.
Aber dann gibt es die berühmten schönen Trägheitskompensatoren, die das wieder lösen.
Genau, aber der Trägheitskompensator, irgendwie gibt es doch da auch immer mal Probleme mit dem. Und das ist mir alles...
Ja, das ist schon eine Technologie, mit der es wahrscheinlich aus produktionstechnischen Gründen selten Probleme gibt.
Aha.
Naja,
also wäre schon toll. Keine ernsthaften Probleme. Ja, also es rüttelt vielleicht mal, das ist gut.
Ja.
Aber wenn sie wirklich
ausfallen, dann hätten wir auf der Enterprise NX-01 stört das mal Archer beim Duschen.
Ja, da fällt man die Schwerkraft aus.
Ja, und dann schwebt er so
schwebt
und das ganze Dusche. Wasser umgibt ihn so und das ist unangenehm.
Ja, das ist unangenehm. Stimmt, ich erinnere mich. Da war was mit dem richtig.
Ja. Ja, auch beim Beamen ist natürlich die Frage immer, wenn man es zu gut macht, dann ist ja irgendwann auch der Witz weg. Also jetzt im neuesten Film gibt es das berühmte, ominöse Transwarp-Beam.
Ja, plötzlich kann man sich mit Hilfe von kleinsten Geräten scheinbar beliebig weit in jede Richtung ohne Zeitverlust teleportieren lassen.
Und dann ist es natürlich irgendwann auch die Frage, wozu braucht man dann noch Raumschiffe?
Genau.
Und wir wollen ja nicht zu, die Sachen nicht zu einfach machen. Und
wieso gibt es keinen Weltraumaufzug? Das ist ja auch die Frage, warum. Ja,
es gibt einen. Es gibt einen. Also in einer Voyager-Episode kommt einer vor. Man fragt sich allerdings nicht, warum. Also vielleicht gibt es ja sogar einen in der Zukunft, also ich meine, im Ort der Erde einen Weltraumlift. Aber von dem haben wir in Star Trek nichts gesehen bisher.
Ja, genau. Ja, das wäre ja auch praktischer. Also man müsste ja nicht immer was abschießen. Da ist ja dann doch immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Also, naja. Ja, also wie gesagt, es gibt da tatsächlich interessante technische Fragestellungen. Ich finde, das macht auch den Reiz aus. Also in der ersten Serie, also in der mit Kirk und Spock, da ist ja leider auch mit den Kulissen, ist ja alles ein bisschen gemalt und so komisch. Aber später wird das ja, geht's ja sehr viel auch um Technik und man versucht da ja wirklich Dinge irgendwie nachzuvollziehen. Und das finde ich eigentlich ist auch ganz spannend.
Ja, ja. Vor allem, weil die Technik auch genutzt wird, um Geschichten zu erzählen. Mhm. Sie ist nicht einfach nur da, sondern eben, von mir aus ist es dann das 20. Mal, dass das Holodeck nicht funktioniert. Aber immerhin, man hat eine tolle Geschichte erzählt und das ist ja das, was am Ende zählt. Weil was bringt mir die schönste Technik, wenn sie einfach nur schön ist?
Mhm. Klar. Ja.
Und was du jetzt angesprochen hast mit der Qualität der Produktion, das ist natürlich im Laufe der Zeit einfach so. Und es gibt ja von der Originalserie eine digitale Nachbearbeitung.
Ja, ja.
Die dann vieles sehr schön. Ja.
Es gibt jetzt auch von The Next Generation.
Also. Es läuft jetzt gerade bei The Next Generation, dass man die überarbeitet. Und ich glaube, Enterprise, wo jetzt am wenigsten zu tun ist, aber wird demnächst auch nochmal leicht überarbeitet, glaube ich. Für die Blu-ray. Ich habe irgendwo gehört, dass, also die kommt demnächst auf Blu-ray oder ist schon aus Blu-ray raus und da soll, glaube ich, nochmal eine Bearbeitung stattfinden. Ich weiß es nicht genau.
Ja, gut, das kann man natürlich immer machen. Klar. Ja, wird es denn nochmal eine neue Serie geben? Also Filme, habt ihr ja schon gesagt, da ist einiges jetzt steht zu erwarten.
Also es steht der nächste Film zu erwarten, ja. Aber ich glaube, es ist keine Serienplanung. Also es wurde schon laut drüber nachgedacht, aber nein, leider gibt es noch keine Serie, keine Ahnung. Also ich denke nicht, dass es tot sein wird nach dem nächsten Film, sondern also da wird schon irgendwann wieder was Neues geben, so wie das eben so ist.
Und das ist, glaube ich, auch was eine gewisse Sicherheit bei Star Trek ist. Es ist immer mal weg gewesen, aber es kam immer wieder. Es kam immer wieder.
Ja, ja, genau. Ja, es ist halt erfolgreich. Also funktioniert natürlich Hollywood auch. Was erfolgreich ist, wird gerne nochmal wiederholt oder neu aufgelegt oder weil man schon mal weiß, dass das wird jetzt nicht der totale Flop, weil es da die Fans gibt, die auf jeden Fall noch was, die sich das auf jeden Fall ansehen werden. Ich meine, ist bei mir ja auch so. Warum? Ich würde jetzt nicht in jeden Science-Fiction gehen, der jetzt irgendwie rauskommt. Es sei denn, man sagt mir, ja, das ist jetzt ein super Film. Also ich gehe ja sowieso nichts mehr ins Kino. Was habe ich, das erzähle ich jetzt hier. Ich war jetzt gerade wieder bei der Berlinale und habe mir wieder vorgenommen, nicht mehr ins Kino zu gehen. Ja, vor allem, weil ich den Unterschied hatte. Den einen Film in der Berlinale habe ich im Haus der Berliner Festspiele gesehen, was eigentlich kein Kino ist. Da funktionierte das eben, da hattest du eine Garderobe, war alles zivilisiert. Und dann war ich im nächsten Film beim Cubix und am Alexanderplatz und das war wieder so schrecklich. Da konnte seinen Mantel nirgendwo ablegen, musste den dann da unter seinen Sitz packen so. Also ich finde das immer unmöglich. Ja, aber ich wollte natürlich jetzt doch unbedingt als jemand, der halt mit Star Trek aufgewachsen ist oder mit Raumschiff Enterprise aufgewachsen ist, ich wollte natürlich unbedingt da Into Darkness sehen. Ne?
Mhm. Ja.
Das, ne? Also selbst ich als Nicht-Kinogänger war plötzlich ganz wild und ich wäre sogar in die Premiere gegangen, nur da konnte ich leider nicht, aus zeitlichen Gründen. Ne? Also, und das ist auch immer lustig, wenn man in die Premiere geht, selbst in so einer Weltstadt wie Berlin. Ne? Man geht in die Premiere und trifft seine Kumpels. Ohne Absprache. Am schlimmsten war es bei Iron Sky. Was in Deutschland oft Iron Sky genannt wird. Nein, es heißt Iron Sky. Oder Iron Sky, wenn man es Englisch aussprechen will. Da saßen im Publikum Irgendwie alles Leute, die ich kannte. Das war total erschreckend. Irgendwie. Und einer, und der, der neben mir saß, dessen Name war dann auch noch im Abspann zu sehen. Das war noch das Schrägste an der ganzen Nummer. Aber das war vielleicht nochmal eine Ausnahme. Aber auch bei Star Trek, wenn man da in die Premiere geht, was ich schon gemacht habe. Ich bin auch schon mal bei Harry Potter in der Premiere gewesen, aber da kannte ich keinen. Das ist dann der Unterschied. So Mitternacht, ne, das ist dann immer ganz gut. Meine Harry Potter um Mitternacht zu besuchen ist ganz gut, weil da nicht ganz so viele Kinder da sind. Ja, also wie gesagt, von daher ist es halt immer, wenn man da noch was macht, dann sehen sich die Leute das an. Auch bei einer Serie. Ich meine, auch die Enterprise-Serie mit Archer habe ich mir eigentlich nur angesehen, weil ich dachte, Mensch, ne, zurück in die Kindheit. Ne. Das, ja, hat sich dann vielleicht doch irgendwie auch gelohnt.
Gerne, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch, selbst wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, wo irgendwie es vielleicht jetzt nicht mehr so funktioniert, irgendwie ein bisschen ausgereizt ist, dann gibt es halt 10 Jahre mal nichts. Mhm. Und dann kommt es wieder. Weil irgendwann sind die Menschen dann doch wieder so weit. Star Trek ist inzwischen so tief verankert und für viele Menschen so wichtig, weil eigentlich jeder irgendwie schon mal was mit Star Trek
zu tun hat. Mehrere Generationen, ja.
Mehrere Generationen. Ja. Und deswegen wird das immer wieder kommen, glaube ich. Bin ich relativ sicher.
Ja. Ja. Ja, das denke ich mal. Ja, ist fast schon ein gutes Schlusswort. Star Trek wird immer wieder kommen. Noch was Wichtiges, was wir unbedingt sagen müssen?
Ich denke, wir haben alles gesagt.
Naja, nein. Also Moment. Alles kann man ja
alles kann man nicht.
Kann man nicht. Das ist wirklich, da könnte man stundenlang, und ich meine, wir haben ja jetzt auch schon sehr lange.
Aber wenn man andere Star Trek Podcasts hören möchte, da gibt es haufenweise. Also ja. Es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Podcast, der heißt Commentary Trek Stars. Der ist von, ich weiß nicht, Mike und ich weiß nicht.
Haben wir sogar schon verlinkt, ne, ja? Am Anfang, die Podcasts. Ne? Also nur,
so,
nur
ne, die Liste. Ja, richtig.
Der Podcast. Ja, sag, was tut der?
Ich weiß nicht, das sind zwei Filmleute, die haben eigentlich einen Podcast, der heißt einfach Commentary Trek Stars, also das andere Wort Track, also mit CK, wo sie Filme kommentieren.
Ja.
Live, also als Podcast. Und weil sie scheinbar trackig sind, haben sie dann angefangen, über Star Trek zu reden, aber mehr so aus der Sicht, was haben Leute, die Star Trek produziert haben, eigentlich noch anderes produziert? Wofür kennt man die denn noch?
Und das ist eben hochinteressant, weil man wirklich rausfindet, was die Leute denn so machen, die hinter den Kulissen arbeiten. Also hauptsächlich geht es um die Autoren und Regisseure. Mhm. Aber dass man einfach so ein bisschen rundherum das erfährt und auch immer hört, wie die Verbindung zu Star Trek ist. Also das ist jetzt kein reinrassiger Star Trek Podcast, aber auf jeden Fall ein interessanter. Vielleicht, was auch noch ein interessantes Projekt ist, was man nennen kann, ist der Mission Log Podcast. Das ist ein Langzeitprojekt sozusagen, entwickelt von Rod Roddenberry, der Sohn von Gene Roddenberry. Und das ist ein Podcast, der jede einzelne Star Trek Episode kommentiert. Und die sind im Moment, glaube ich, an dem Punkt, an dem sie die Originalserie durch sind. Also sie gehen der Reihe nach chronologisch vor, sie sind mit der Originalserie durch, müssten jetzt als nächstes, glaube ich, zur Next Generation gehen. Da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Muss man jetzt vielleicht nicht alles hören, weil wirklich jede Episode abgehandelt wird, aber wenn man Lieblingsfolgen hat oder auch Episoden, die man einfach nicht ganz so toll findet, aber man möchte gerne nochmal hören, warum man sie denn nicht ganz so toll findet, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anhören.
Ja, ja. Ach, und den deutschsprachigen Podcast Spoiler Alert.
Oh ja, den habe ich auch abonniert, genau.
Ja, da wird viel über. Es wird öfter abgeschwiffen in dieses Thema.
Ach so, ja, Thema. Gut, das natürlich. Ja, das ist klar. Ja, aber ich dachte, da gäbe es jetzt eine Folge, die sich besonders mit Star Trek oder so auseinandersetzt.
Also hier besonders
passt natürlich nicht zu Spoilern, weil die ja Filme vor allen Dingen spoilern wollen oder nicht spoilern wollen. Gut, da konnte natürlich der neue Star Trek-Film, klar, ja, klar, der wird natürlich dann da vorkommen. Ja.
Ansonsten Transporter Room 3, Literary Tracks, da gibt es um Literatur.
Das sind aber alles englischsprachige, ne? Ja, aber es gibt ja deutsche auch.
Ja, nicht Spoiler Alert. Es gibt auch einen
Spoiler Alert
ist Trackcast oder so.
Trackcast, genau. Ja, kenne ich nicht, muss ich mal reinhören, ob der lohnt. Nicht, dass wir den jetzt hier empfehlen und sagen alle, oh nee, und technisch so schlecht und sonst was alles. Ne? Dann haben wir auch eine gewisse Verantwortung hier. Aber ich habe noch keinen Star Trek Podcast gehört. Wie gesagt, Spoiler Alert habe ich schon mal gehört. Habe ich sogar in meiner
Kennst du Trackcast? Ich kenne den jetzt auch nicht. Also.
Ich habe ein paar Episoden gehört, aber nicht so.
Kann man empfehlen.
Ist okay.
Ist okay.
Ist okay. Ja. Sie interviewen teilweise auch Mitglieder des Produktionsteams. Mhm. Ah ja, die Synchronstimme von Riker zum Beispiel, Detlef Bierstedt. Mhm. Larry Nemchek. Nemchek?
Ja, das ist natürlich etwas, was mir entgangen ist, weil ich die überwiegend auf Englisch gesehen habe. Also wie gesagt, nur die Original Star Trek, den habe ich eigentlich nur auf Deutsch, gut, da habe ich auch schon mal Folgen nochmal gesehen, aber der ist mir jetzt auf Deutsch präsent und die späteren sind mir eher auf Englisch, obwohl ich jetzt zugeben muss, bei genauerem Überlegen, ein Freund von mir sammelt immer für mich alles, was mit Zeit zu tun hat und ich habe die Zeitfolgen, also wo es um Zeit geht, wir haben ja vorhin auch gesprochen, ja, da mit der Enterprise, mit verschiedenen Zeitzonen, die habe ich dann mit ihm nochmal auf Deutsch gesehen. Ja. Aber das war ja wieder Voyager. Gut, Voyager hatte ich dann auch wieder eher auf Deutsch, ja. Oder zum Teil zumindest.
Ja. Ja, da gibt's, ich weiß nicht, das ist manchmal auch so ein bisschen eine Geschmacksfrage einfach, Englisch oder Deutsch.
Mhm. Naja. Ja gut, aber wenn man sich dann die Stimmen gewöhnt hat auf der einen Seite, ja, dann will man, das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt dann doch nicht mehr Star Trek Original auf Englisch sehe, weil ich mich da immer die deutschen Stimmen auch gewöhnt habe. Das ist schon dann so ein bisschen, und die sind schon anders, das
ja,
muss man einfach sagen. Ja, gut, dann danke ich für das Gespräch, ich danke auch dem Chat und den leider etwas wenigen Shownotern heute, und dafür extra Dank dafür. War wie immer nett und war auch, glaube ich, wichtig, dass wir das gemacht haben. Nachdem ich Dr. Who gemacht habe, habt ihr mich ja angesprochen, hat mich ja Alex angesprochen. Und da ist mir auch aufgefallen, Mensch, Star Trek wollte ich immer machen. Das ist immer. Und ich habe sogar nochmal, ich hatte sogar eine Planung mit Pavel Meyer mal was zu machen über eben Gesellschaft in Star Trek. Der hat sich nämlich dann nochmal extra damit beschäftigt. Ja. Und da kann man auch noch so ein paar interessante Aspekte. Also es ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich was über Star Trek mache.
Werden wir dann bestimmt hören.
Freue ich mich drauf. Ein guter Einstieg und jedenfalls so ein Rundumschlag. Also vielen Dank dafür.
Wir danken.
Ja, tschüss.
Tschüss.